Hallo zusammen zu einer neuen Eurobike-Podcast-Folge.
Ich würde sie ja nicht die Eurobike, sondern die Urlaubsfolge nennen.
Enjoy Your Bike Podcast-Folge, das war eigentlich das Richtige. Also, herzlich willkommen, neben mir Dan Wiesen.
Hallo.
Ich bin Ingo Quentler und heute geht's um Eurobike natürlich. Wir waren auf der Eurobike. Habt ihr vielleicht auch schon das Video von uns gesehen? Wir waren beim Triathlon im Rot. Waren wir tatsächlich mit dem Stand, ich aber persönlich nicht, du auch nicht, aber wir haben das verfolgt, auch spannend.
Die Tour Divide ist zu Ende gegangen?
Tour Divide ist zu Ende gegangen, Jonas Deichmann hat ein neues Projekt, sprechen wir mal kurz drüber. Ja, und dann verabschieden wir uns danach in die Sommerpause, in den Urlaub, du zur Tour Divide, also du bist ja 2-3 Monate jetzt sozusagen dann nicht da. Und ja, bevor wir loslegen, würde ich jetzt noch mal kurz einen Gruß vom Sponsor einspielen und dann geht's weiter.
Ja, und ihr wisst das schon, Sponsor heute wieder AG1 bei uns an Bord. Freuen wir uns, vielen Dank dafür. Und gesunde Ernährung steht immer im Vordergrund, aber wenn das mal nicht klappt, AG1 einfach morgens ein bisschen aufschütteln oder, was Ingo insbesondere immer abfeiert, ins Müsli rein. Und ich esse kein Müsli, aber Ingo rührt das immer ins Müsli rein.
Ganz wichtig bei jedem Supplement sind natürlich die Inhaltsstoffe und das begeistert mich nach wie vor bei AG1. Ihr habt 75 Inhaltsstoffe, Mineralien, Botanicals, Vitamine und so weiter aus echten Lebensmitteln. Also natürliche Zutaten. Wir verlinken das Ganze natürlich auch in den Shownotes. Drink AG1-EnjoyYourBike. Und da guckt euch auch mal die Zutatenliste an. Und wir haben natürlich auch ein besonderes Angebot für euch.
5 Travel Packs sind dabei. Travel Packs, wenn ihr mal gerade Bikepacking, das könnte euch interessieren, nehmt das gerne mit. Und einen ganzen Jahresvorrat Vitamin D3.
Beachtet vielleicht auch nochmal die neue Domain. drinkag1.com/enjoyyourbike, drinkag1/enjoyyourbike. Da findet ihr alle Infos auch zu diesem Angebot. Ja, und vielen, vielen Dank nochmal für die Unterstützung. Ja, da sind wir wieder. Fangen wir an mit dem Thema Triathlon. Ja, war sehr cool irgendwie, ne? Ich habe es am Wochenende auch teilweise im Livestream gesehen.
Ich habe einen Bericht tatsächlich im Fernsehen gesehen, also als kleine Zusammenfassung. Und ja, Gänsehaut, wenn ich diese Bilder sehe, wie viel Zuspruch Challenge Rot immer noch hat. Was heißt immer noch? Also das ist die falsche Formulierung. Wie viel Zuspruch sie haben, dauerhaft über die ganzen Jahre. Und ich denke, es ist sogar noch gewachsen. Also kriege ich Gänsehaut, wenn ich sehe, wie viele Leute das abfeiern und da am Wegesrand sind.
Krass. Ja, du bist ja selber früher auch gestartet.
Ja, 5-mal bin ich da gestartet. Aber da war der auch noch viel kleiner und dann ist er immer mehr gewachsen. Und jetzt der Stand heute ist es ja, die Leute feiern das ja als, also ich bin völlig platt von den Zuschauermassen und die Begeisterung. Und was natürlich on top jetzt gekommen ist, da reden wir ja gleich drüber, die Zeiten, die abgeliefert wurden, beides Jahresweltbestzeiten, nicht Jahresweltbestzeiten, sondern überhaupt Weltbestzeiten abgeliefert, Männer wie Frauen, da reden wir ja gleich drüber. Krass.
Also. Ja, also was natürlich schön ist, es gibt ja nur wenig Veranstaltungen, die wirklich riesig sind und trotzdem noch diesen familiären Charakter haben, wo man sagt, das ist trotzdem richtig geil. Da gehört das Allgäu dazu, wo ich selber dabei bin, da gehört Rot dazu, da gehören sicherlich auch andere, vielleicht sogar die ein oder andere Ironman-Veranstaltung. Da kenne ich mich nicht so aus, weil ich da die Erfahrung nicht habe, weil ich da selber jetzt nicht so in dem Zirkus drin bin. Aber bei Rot und wie gesagt, Allgäu weiß ich's und das ist doch schon, das muss man auch erstmal hinkriegen, groß zu werden. Und wir waren jetzt ja sogar vor Ort. Hier Axel war vor Ort mit dem Moon Valley Stand. Also wir waren sozusagen businessmäßig vor Ort. Er meinte auch, die Atmosphäre auch als Standbetreiber da war super, war auch jetzt nicht übertrieben kommerziell das Ganze, was ja auch ganz cool ist. Unsere Riegel sind gut angekommen, die Moon Valley Riegel. Und ja, das ist schon. Ist schon gar nicht, glaube ich, so einfach, weil ein ganz, ganz anderer großer Triathlon-Veranstalter, der verscherzt es sich ja mittlerweile auch so ein bisschen bei der Community, bei den Athleten und bei den Zuschauern.
Da bin ich in between, also wenn du jetzt Ironman ansprichst, erstmal was das.
Woher weißt du denn, dass ich die meinte?
Ja, also können wir ja nicht anders sagen. Aber, aber was man jetzt ja noch ganz klar als Fakt sehen kann, wenn wir jetzt die beiden Großen nehmen, Hamburg und Frankfurt, das sind ja nun Metropolen mit wirklich großer Einwohnerzahl. Und wenn du dann das ganz kleine fränkische Rot siehst, ich weiß nicht, ob die 40.000, 50.000 Einwohner haben, das ist ja schon. da ist ja das Familiäre schon in der Größe der Stadt begründet. Ja, oder ganz anderer Schnack, wenn du jetzt zum Beispiel bei der Eroica in der Toskana siehst, das ist ja auch ein ganz kleines Dorf, wo das veranstaltet wird und nicht eine große Stadt. Und immer wenn das so ein kleines Örtchen veranstaltet, dann hast du ja automatisch da drin diese familiären Gedanken. Und in einer großen Großstadt guckt der, nehmen wir jetzt Ironman aus der Schusslinie, das ist ja auch völlig Quatsch, das könntest du jetzt ja auch den New York City Marathon nehmen. Was willst du denn für eine familiäre Atmosphäre in New York City erwarten? Also je größer eine Metropole ist, desto weniger ist dann natürlich das Familiäre und den so, da wird die ganze Straße gesperrt, weil da das wichtigste Event des Jahres ist. In Hamburg gibt es viele große Events.
Ja, das stimmt.
Und Frankfurt auch.
Ja, das ist vielleicht auch Allgäu, ist ja auch da am auch See, da ist ja auch nichts.
Kleiner, genau.
Vielleicht ist es das Dörfliche, was das dann so sympathisch rüberkommen lässt oder macht.
Genau.
Naja, Hamburg wurden wir in den Kommentaren im letzten Podcast schon gefragt, wie wir denn da Stellung zu nehmen würden zu diesem Unfall, der da passiert ist auch.
Ja, ehrlich gesagt finde ich das tragisch. Einfach, ich kann das gar nicht ansprechen, weil ich das so dramatisch, tragisch, bedrückend, also habe von Beklemmungen drüber zu reden, weil ich das so tragisch finde.
Hm. Ja, ich habe auch da drauf geantwortet auf den Kommentar und habe auch geschrieben, naja, was soll ich mir jetzt als jemand, der nicht vor Ort war und da nicht die Hintergründe kennt, vielleicht ein paar Bilder kennt, aber es ist auch schwierig, sich da anzumaßen und zu sagen, da hat Iron Man den Riesenfehler gemacht oder eben nicht oder wie auch immer, das zu beurteilen, ist, glaube ich, schwer. Wie du schon sagst, es ist ein ganz, ganz tragischer Unfall. Wenn man das vorausgesehen hätte, hätte man sicherlich nicht so viele Motorräder da auf die Strecke geschickt. Hinterher ist man immer schlauer. Und dann gibt es natürlich diese Diskrepanz aus dieser, naja, wir wollen Triathlon gerne im Fernsehen sehen, im Livestream, aber möglichst ohne Motorräder und ohne Kameraleute. Und das sind ja Dinge, die bei der Tour de France, bei jeder Tour de France, es sind ein, zwei Unfälle mit Kamera, Motorrädern und Fahrradfahrern, ne, die Gott sei Dank glimpflich ausgehen. Jetzt ist in dem Fall zwar nicht der Athlet, aber der Motorradfahrer halt verstorben. Und in dem Fall ist es natürlich auch so, wo man sagt, okay, dass es so tragisch endet und eben nicht bei einem Unfall bleibt, wo man sagt, okay, da ist jemand verletzt und heilt vielleicht wieder.
Ja, es ist egal, ob
es
der Motorrad
ist egal, hat. Welche Sportart man da nimmt. Es ist gerade bei Radrennen und Triathlon ist es ja wirklich so, wie willst du die Bilder sonst kriegen, wenn da nicht ein paar Motorräder mitfahren?
Naja, es gibt ja auch noch die Gruppe der Zuschauer, jetzt ganz tragisch der Motorradfahrer, es kann den Athlet treffen, aber es kann natürlich auch, ja, eigentlich bedrückend drüber zu reden, aber es kann natürlich auch die Familie oder wer auch immer am Straßenrand steht treffen, dass es auch die überfahren werden, wenn du dann natürlich auch bei Tour de France hast du angesprochen, wenn du dann siehst, wie natürlich auch begeisterungsfähig die Leute dann auf die Straße springen und dann zum Schluss wird immer mehr abgesperrt, aber erst die letzten Kilometer sind abgesperrt und klar, es ist, ich persönlich würde lieber Abstand nehmen und auf der Schiene bleiben, was kann ich Sinnvolles dazu beitragen, außer dass ich das extrem tragisch finde und traurig finde und das passt gar nicht so in den Podcast natürlich rein, weil das so die Stimmung drückt.
Ja, ja, also, na gut, das ansprechen kann man ja trotzdem. Wir haben ja noch gleich Themen, die bessere Laune machen. Aber es ist zumindest, es ist ja auch jetzt bei der Tour des Wissens tragischer Unfall
klar,
passiert. Wo es auch natürlich auch wieder Kritik am Veranstalter gibt, muss es eine Abfahrt in Zieleinfahrt geben und so weiter. Und auf der anderen Seite lebt der Sport davon, dass Leute im Fernsehen einschalten. Das heißt, die Tour de France macht auch immer kürzere Etappen, immer spannender, es wird übers Kopfsteinpflaster gefahren, wo man weiß, da gibt es Stürze und die Leute gucken, gehen bei einer Flachetappe vor den Fernseher, was sie vielleicht sonst nicht machen würden. Also es ist eine ganz, ganz schwierige Gratwanderung für jeden Hersteller und für uns auch, für die Leute, für die Zuschauer, finden wir das noch gut oder nicht, ist ganz, ganz schwer einzuschätzen, finde ich.
Jetzt waren wir beim Challenge Rot und der Solara Berg, wo du da siehst die Menschenmassen, wo auch dann Profis Altersklassenathleten nicht mehr überholen können, auch zurückstecken müssen, hat man auch gesehen, wo er sagt, gut, es gibt keinen Platz, dort zu überholen. Ist auch zu keinem Unfall da gekommen, aber ist ja auch klar, da ist grenzwertig die Gasse, wo du noch durchfahren kannst.
Als die macht es aber auch aus.
Die macht, das wollte ich gerade sagen. Also als
Tour de France Feeling.
Genau. Wann habe ich denn, als ich da gestartet bin, wann habe ich denn als Otto Normalsportler auch mal das Gefühl, wow, ich habe das Gefühl, hier wird aber richtig Party gemacht und abgefeiert und du bist und die freuen sich trotzdem für den Nobody, der da den Berg hochfährt. Also ja, ich glaube, ich halte einfach den Mund, ich kann da gar nichts Sinnvolles zu beisteuern, außer dass das traurig finde.
Ja. Naja, gut, die Bestzeiten, das finde ich ja schon erstaunlich, dass der Triathlon da sich in die Richtung, dass wir irgendwann über unter 7 Stunden vielleicht sprechen.
Das kann nicht passieren, aber das hat man schon, als Lothar Leder das erste Mal unter 8 Stunden geblieben ist, da war das schon wie vom anderen Stern. Und jetzt wurde ja die Bestzeit von Frodeno nochmal pulverisiert. Die, glaube ich, war bei 7,35 roundabout. Und dann gab es eine schnellere Zeit, aber die wurde bei Schwimmen mit Strömung und so gegeben. Aber das ist jetzt ja eine Hausnummer, wo man sagt, krass, wir bewegen uns ja unterhalb von 7,5 Stunden. Wahnsinn, Wahnsinn. Und wir haben im Vorgespräch gerade, das war das erste, als wir uns vorhin beim Kaffee unterhalten haben, wir haben zuerst über die Zeit von Daniela Rief gesprochen mit 8 Stunden 8, dass das ja auch krass ist, dass jetzt die Frauen dran sind, unter 8 Stunden zu landen. Das ist ja nicht zu fassen. Unglaublich. Also,
ja, die hätte gegen Lothar Leder fast gewonnen wahrscheinlich in der früheren Zeit.
Ja, aber das ist unvorstellbar, was da passiert ist. Kann man ja nicht nur dem besseren Material zusprechen. Bessere Aerodynamik, viel bessere Positionen. Fast jeder von denen ist im Windkanal gewesen. Alles, was man so sich erträumt, da ist natürlich auch viel Trainingswissenschaft dabei und auch sehr eiserne Disziplin. Da gab es ja auch mal Gespräche bei der Tour de France, was da die jungen Fahrer diszipliniert und mit einem Eifer dabei sind. Puh, Hut ab. Also man, ja.
Ja, Patrick Lange, die Zeit, der ist ja nur Zweiter geworden.
Aber die Laufzeit.
37, Gesamtzeit ist er immer noch schneller als Frodeno damals.
Genau.
Und Frodeno ist damals voll auf Rekord auch gewesen, ne? Der war ja auch nicht langsam.
Nein.
Und dann 2,30er Marathon hinten drauf, ne? Krass.
Ja, also der Magnus, der Däne, ist jetzt auch, was mich beeindruckt, der ist ja fast 2 Meter groß, ich glaube 1,95. Da musste er überlegen, der fährt so eine grandiose Radzeit und hat aber auch wirklich von der Körpergröße, bietet der ja auch wirklich viel Windangriffsfläche. Da musst du schon aerodynamisch wirklich alles rauskitzeln, ne? Was du letztes Mal sagtest mit deinen Aerosocken.
Ja.
Aber ist ja klar, mit 1,95 Meter viele Grüße, die da rausgehen an die Leute, die auch so groß sind, die haben natürlich schon Probleme, wo wir uns dann freuen, wenn die vor einem fahren.
Ja, krass. Ja.
Ja.
Ja, der, also, der ist ja 50 gefahren am Anfang im Schnitt.
Also der ist ja irres Tempo gefahren, wo du sagst, der ist ja nach einer Stunde, Bedingungen, hast du gesagt, waren perfekt. Ich finde sie ja, was die Temperatur angeht, finde ich sie ja eher perfekter, wenn es viel kälter wäre. Ich glaube, die Athleten beweisen das Gegenteil, beim Laufen kommen die trotzdem mit den heißen Temperaturen.
Ja, aber ist nicht so um die 25 Grad, ist auch das, wo am wenigsten Windwiderstand, also am wenigsten Luftwiderstand durch den Luftdruck ist.
Das kann natürlich sein fürs Radfahren, aber ich denke immer ans Laufen.
Die Velodrome werden doch auf 25 hochgepusht, glaube ich.
Das kann sein, hatten wir mal drüber geredet, stimmt, dass da auch irgendwas. Aber jetzt beim Laufen von der Temperatur ist es, glaube ich, besser, wenn es unter 20 Grad wäre, was du nicht erwarten kannst.
Also ideal wäre wahrscheinlich auf dem Rad, ist es wahrscheinlich perfekt so gewesen.
Und beim Laufen,
müsste man dann einfach nochmal sagen, hier, es muss jetzt mal anfangen zu regnen. Ja, aber ist krass. Also was ich gehört habe, ist, dass der Wind perfekt gestanden hat. Ne? Also der kam wohl irgendwie so seitlich, dass er nie so richtig von der Front kam. Und wenn er seitlich kam, hattest du immer noch einen Segeleffekt. Also es gibt wohl da eine Windrichtung, wenn er da schwach herkommt, ist es wohl besser, ist es wohl am besten.
Okay, das habe ich nicht gehört.
Wahrscheinlich könnte komplette Windstille wahrscheinlich noch schneller sein.
Okay.
War wohl ein schwacher Wind nur auch. Und das macht dann, glaube ich, auch ganz viel aus. Das merkt man bei der Hausrunde, die man vielleicht mit 30 fährt und dann hat man starken Wind. Das gleicht sich ja mit Rücken- und Gegenwind nicht immer aus. Und dann fährst du halt einen kmh langsamer, obwohl du genau die gleiche Kraft gefahren bist. Das kennt ja jeder von uns. Nee, also ich fand es auch spannend, die Bestzeiten, man hofft natürlich immer, dass alles sauber ist im Sport und sauber bleibt. Ich finde es halt krass generell, dass wir momentan Und das war ja in den 90ern, 2000ern auch so, dass auf einmal die Zeiten nach oben gesprungen sind. Und so ein bisschen das Gefühl habe ich aktuell auch. Also die Tour de France-Geschwindigkeit wird immer schneller, die Roubaix hatten wir Rekordgeschwindigkeit, ja. Wir haben jetzt hier Rekordgeschwindigkeiten, einen Rekord nach dem anderen. Beim Triathlon habe ich immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass es sicherlich so ein Lothar Leder, der hatte dann immer noch eine Schwäche. Ne, der konnte dann, und auch wie ein Kienle, der konnte, Kienle kann halt nicht schwimmen, super schnell im Radfahren und laufen ist er gut. Und heute ist es, glaube ich, so, dass du als ein Sebastian Kienle, wenn der nochmal neu einsteigen würde und nicht schwimmen könnte, könnte er da vorne nicht mehr reinlaufen, weil die aktuell das machen, die kommen ja alle irgendwie auch aus olympischen Distanzen, wo du einfach alle drei Sportarten perfekt können musst. Also du bist ja auf allen drei Sportarten, musst du ja 90-100% Niveau erreichen von einem Radsportler, Schwimmer oder sonst wie, wo du sagst, die 90% muss ich haben. Und früher gab es halt beim Schwimmen vielleicht 70% und 110% beim Radfahren, keine Ahnung. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Deswegen bin ich da noch ganz, ganz gut gestimmt. Beim Radsport ist auch so krass, dass in einem Weltklassefeld trotzdem einige Personen so weit vorne sind und so auf einem anderen Stern fahren. Und das ist immer, weiß ich nicht, ganz schwierig zu beurteilen. Auch das ist, darf man sich hier nicht anmaßen, aber trotzdem.
Naja, das gibt es schon so, seitdem wir Höchstleistungen sehen, dann ist in der nächsten Minute schon, siehst du bei irgendeiner Sportreportage ein Interview, und egal welche Sportart, sei es Leichtathletik oder was auch immer, nur beim Fußball nicht, das müssen wir ausgrenzen, ne? Aber ansonsten wird immer gleich gesagt,
der Sport ist immer sauber.
Sauber. Aber da fragen die Leute natürlich, und das will ich auch nicht hier in dem Podcast so machen, aber das hörst du natürlich immer, dass die Leute sagen, ob das wohl mit rechten Dingen zugegangen ist, den Spruch. Den kannst du nicht, der ist immer da. Und wenn er nicht ausgesprochen wird, dann wird er
gedacht. Und ja, aber aktuell ist es wirklich so, ich war ja damals auch im Jan-Ulrich-Fieber drin und habe Tour de France geguckt. Und so ähnlich ist es, glaube ich, im Moment habe ich auch das Gefühl, wobei, wenn man dann diese Tour de France-Doku wieder im Hinterkopf behält von Netflix, wo man sieht, okay, da nimmt sich auch mal ein kleines Team vor, einen Etappensieg zu gewinnen und sie schaffen es auch, wo ich sage, okay, vielleicht ist es auch, ja, vielleicht ist es auch alles so, dass es dann doch am stärkeren Team liegt und dass es dann doch relativ ausgeglichen hier und da ist, kräftemäßig.
Na, ich glaube, dass das Gesamtspiel an Professionalität, wie die Athleten darauf vorbereitet werden, wie sie trainieren, und das Material auch, dass das Gesamte, was da zusammenspielt, auf einem ganz anderen Level mittlerweile angekommen sind. Und auf dem Level musst du die Klaviatur spielen, ansonsten spielst du da vorne auch nicht mehr mit.
Ja, überleg mal früher, die Leistungssportler, die sind saufen gegangen, haben Party gemacht und Frauen, Mädchen und Jungs und sonst wie normale Disco-Time. Ich glaube, das ist heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so
viel,
möglich.
Heißt es asketischer Leben,
ja,
also
ja.
Viel, viel mehr, da kann man sich weniger verzeihen, ne? Also da muss
ja, ich glaube, du wiegst schon als 16-jähriger Bub. Wiegst du schon dein Essen ab,
ja,
und guckst,
ja,
was du essen musst. Und
ob ich das so gut finde?
Das ist eine andere Frage. Also das ist tatsächlich die, und das hatten wir hier auch schon mal, hatten wir das nicht in Sachen Fußball oder anderen Sportarten auch schon hier besprochen? Ich glaube sogar im letzten Mal. Es fehlt ja so ein bisschen die Fehlbarkeit der Menschen. Dadurch, dass alles wirklich durchgetaktet ist mit Trainingsplan und ich genau meine Watt und das ja bis in den Amateursport reingeht. Also aktuell, seitdem ich dieses Enduko-Training mache und diesen ganzen Kram, weiß ich ja sogar, wie viel Watt ich wie lange treten kann und kann sagen, na gut, 200 Watt trete ich dir erstmal ein paar Stunden. Das nimmt ja so ein bisschen dieses, oh, da hat mal einer überpaced und hinterher geht er mit dem Hungerast vom Rad und so. Das geht ja so ein bisschen verloren, so dieses Menschliche. Es sind auf einmal.
Da hat er sich verzockt.
Genau, es sind ja eher so wandelnde Maschinen, die halt einfach perfektionistisch, also die trainieren ja alle wie Lance Armstrong jetzt und keiner ist mehr dabei, der sich mal im Winter dick gegessen hat.
Darauf kann ich gar nicht antworten.
Also es ist so, ne, so ein Jan Ulrich früher, der hat halt einfach den Winter gemacht, was er wollte. Das kannst du heute nicht mehr bringen.
Ja, 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 ich fand es nur gut formuliert.
Ja, ja. Und das ist es vielleicht auch, was es natürlich die Zeiten schneller macht, aber den Sport vielleicht auch einen Tick weniger interessant, weil die Überraschungen fehlen.
Naja, die Überraschung war jetzt in dem Sinne, dass es so outstanding schnell war. Das ist
die Überraschung. Ja, aber das ist ja nicht die Überraschung, das ist ja die Quintessenz. Das macht aber das Rennen ja nicht spannender. Das Rennen war ja total langweilig, weil man wusste, wenn Daniela Rüff, die fährt vorne weg. Der Magnus Ditlev ist auch vorne weggefahren, da hat man auch gewusst, da kommt, also Patrick Lange wusste es auch selber, im Interview später habe ich das auch gesehen, dass er da nicht mehr rankommt. Er kann zwar 10 Minuten oder 15 Minuten aufholen, aber keine 20. Spannender geworden ist es dadurch nicht.
Ja stimmt, da hast du natürlich recht.
Und früher, und selbst zu den schlimmsten Sumpfzeiten bei der Tour de France war es so, da ist dann mal einer mit einem salzigen T-Shirt und mit hängender Zunge einfach stehen geblieben und konnte gar nicht weiterfahren. Und das haben wir heute sehr, sehr selten, dass einer komplett kaputt geht. Also das ist schon so, ne? Weil man ja weiß, wie schnell man laufen kann. Und wie gesagt, das ist geht bis in den Amateursport oder in den Hobbysport rein. Wir wissen mittlerweile, was zu tun ist.
Denk
an den Ernährungspodcast. Genau. Da sind ja viele Dinge, die vor 20 Jahren so noch nicht bekannt waren.
Ja, und bis hin zu Körpertemperaturmessung, beim Fahrrad Leistungsmessung und so. Wir haben natürlich auch alle technischen Gadgets, um da diesen ganzen Überwachungsapparat für unseren menschlichen Körper, so nenne ich das jetzt mal, diese Maschinerie anzuwerfen und auch jeder kann sich das wirklich auch leisten, denn Wattmessung war zu den Anfängen hast du damit 2000 Mark und mehr geplant mit SRM und hier und da, und heutzutage ist, glaube ich, die günstigste Wattmessung in so einer Kurbel auch schon für 200-300 Euro zu erreichen, und dann kann man ja sagen, ich will nicht sagen, jeder kann sich das leisten, aber wenn man darauf viel Augenmerk legt, dann ist das sicherlich ersparbar.
Ja. Ja, vielleicht werden deswegen auch so Sachen wie die Tour Divide, auf die wir später noch kommen, so spannend und interessant, weil es ein anderes Limit erreicht wird. Und wo wir beim Thema Limit sind, würde ich zumindest mal kurz Jonas Deichmann, den wir hier auch schon als Gast hatten, einen Podcast, den ich euch ans Herz lege, auch wenn er schon etwas älter ist.
Ja, aber da taucht das Limitboard auch öfters auf.
Und der hatte damals im Podcast ja noch nicht viel sagen wollen, was er als nächstes macht. Und jetzt steht aber sein neuestes Projekt, also jetzt lohnt es sich auch mal wieder, ihn bei Instagram zu abonnieren.
Ich glaube, es lohnt sich sowieso immer, ihn bei Das ist aber auch lieb.
Nee, das war ja ein kleiner Spaß. Die meisten von uns haben ihn wahrscheinlich eh irgendwo da schon geedit. Tatsächlich straight ahead durch Amerika hin und zurück.
Einmal mit dem Rad und einmal zu Fuß.
Ja, ich habe das hier irgendwo im Hintergrund auch mal von seiner Webseite Transamerica Twice, weil mir ist der Name eben entgangen. Ne? Also mit dem Fahrrad so ein bisschen oben rum und läuft dann durch die Wüste und so weiter wieder zurück. Und ich meine, das geht jetzt in den nächsten Tag, 28. Juni. Das heißt, heute. Es geht heute los.
Wir nehmen den Podcast am Mittwoch auf und am Freitag wird er veröffentlicht.
Also zwei Tagen geht's
also
los.
Das Wort heute ist schon 48 Stunden alt.
Ja. Also spannend, da freue ich mich drauf, das so ein bisschen zu verfolgen. Das ist eine Radfahrstrecke jetzt Richtung L.A., 5.439 Kilometer mit 45.000 Höhenmetern.
Mhm. Die Höhenmeterzahl also, kenne ich.
Ja, relativ easy zu machen. Und der Rückweg, den läuft er, sieht man.
Aber ist das nicht so ein bisschen die Inspiration? Das kommt mir immer wieder in den Kopf, weil er ja auch bei seinem Triathlon Around the World diese Kappe von Baba Gum Trim Company, ne?
Ja,
erinnerst
ja.
du dich das? Ne? Das ja. war doch diese Kappe von Forrest Gump. Und ist das nicht auch so irgendwie das Feeling von Forrest Gump? Run Forrest?
Ja, ich glaube, er nimmt wahrscheinlich sicherlich wieder die Kappe. Die hat er ja letztes Mal mitgenommen, glaube ich sogar. Oder hat er geschenkt bekommen und dann aufgesetzt, irgendwie so, ja.
Vielleicht brauche ich auch so eine Kappe.
Und das sind dann 5.041 Kilometer. Und wie gesagt, durch die Wüste, Kansas City, Pittsburgh ist so die Strecke. Und das ist ja so ein bisschen das, was er jetzt nachholt, was er so ein bisschen bei seinem Triathlon um die Welt.
Da wollte er durch Amerika
genau. Und ist dann durch
dann
Mexiko gelaufen.
Dann ging das durch diese Covid-Restriktionen nicht.
Und das ist auch so ein Teil der Geschichte, dass er das so ein bisschen nachholen will. Ich hatte jetzt, wir sind jetzt auch in Kontakt mit Markus Weinberg, der ihn da filmisch zum Teil begleitet. Ich glaube, der fliegt da jetzt auch demnächst rüber. Und im November dann auch wieder fliegt er rüber zur Zielankunft, die wohl am 4. November geplant ist, plus minus dann in New York. Mhm. Und tatsächlich, wenn jetzt nicht schief geht, am 1. November ist Markus wahrscheinlich hier bei uns im Podcast. Und dann können wir über das Thema nochmal direkt mit ihm sprechen auch. Und was ganz spannend ist, ich bin tatsächlich ja Ende Oktober in Amerika noch mit der Familie. Und wir sind in dem Bereich Washington, New York und sonst wie. Also ich habe ja so die stille Hoffnung, dass er vielleicht ein bisschen schneller läuft oder ich zumindest die Möglichkeit habe, vielleicht mit 2-3 Stunden Autofahrt mal irgendwo an die Strecke ranzufahren. Weil das würde ich ihm, ja, erstmal hat das verdient, wenn er bis dahin kommt dann. Und ja, dann möchte ich auch ein Selfie mit ihm machen, mit seinem Vollbart.
Mit ihm kannst du ein Selfie machen, mit der Beschmoten nicht.
Ja, wer weiß. Ja, die werden sicherlich nicht im gleichen Hotel wohnen wie wir. Naja, das.
Meinst du? Ach.
Ja. Die Klasse haben wir dann doch nicht gebucht. Nee. Also das wäre ja jetzt der zweite große Zufall, wenn er noch 4 Tage eher gekommen wäre.
Den ersten Zufall, den kannst du niemanden verkaufen, den ersten Zufall. Niemanden kannst du dieses.
Die Osterferien liegen, wie sie sind.
Es sind Osterferien, das war mir gar nicht klar.
Herbstferien, Entschuldigung. Naja, das ist ja, das war ja tatsächlich, der Flug war gebucht und die Beschmut
hat dann gesagt, dann machen wir
dann
ein Konzert.
Dann haben sie gesagt, wenn der Quentler in New York ist, machen wir da mal ein Konzert.
Kannst du vergessen.
Einmal im Madison Square Garden und deswegen, also vielleicht habe ich die Chance da mal hinzufahren.
Was mich ja interessieren würde, ist jetzt bei dem Triathlon Around the World, da ist er ja durch Mexiko jeden Tag einen Marathon gelaufen. Jeden Tag. Was ist denn jetzt wohl der Plan, welche Streckenlänge er sich da zutraut, durch Amerika zu laufen? Das ist ja, also mich würde das interessieren, ob er auch plant, jeden Tag einen Marathon zu laufen oder weniger oder sogar mehr. Oder ob er sagt, ich laufe so lange, bis ich müde bin und stecke mir gar nicht so ein. Also ob er das wirklich plant oder ob er sagt, ich laufe so lange, bis ich nicht mehr laufen kann.
Ja, das tatsächlich, das weiß ich auch nicht. Das schreibt er hier zumindest auf seiner Webseite auch nichts. Müssen wir mal gucken, ob er irgendwo das noch anderweitig kommuniziert hat.
Ich hätte ja gedacht, ich tue jetzt so, als wenn ich Jonas Deichmann bin, vielleicht kann ich ja nach einem Marathon am Tag auch noch 10 oder 20 Kilometer mal an dem Tag mehr laufen, weil ich einfach den Supertag habe. Oder ob dann wirklich klar ist, ich laufe den Marathon am Tag, was ja auch schon ziemlich krass ist, diese Vorstellung, jeden Tag einen Marathon zu laufen. Also wir reden da jetzt.
Hat er nicht damals 40, 50 am Tag immer gemacht in Mexiko?
Genau, ja. Also da war der Plan, ne? Einen Marathon am Tag und dann, dass man dann sagt, okay, aber dann auch voll Regeneration mit Schlafen und Ausruhen.
Ja, das hat ja in Mexiko nicht so gut geklappt.
Ja, wegen Halligalli, weil er da jetzt ja der neue.
Aber das kann natürlich in Amerika auch passieren, ne? Runners in the US are invited to join me, schreibt er auch auf seiner Webseite.
Naja, dann soll das dann auch, das ist ja auch wie so ein Film, also hat jemand dieses Bild vor Augen, wie Forrest Gump mit so einer Hippie-Kommune da hinten im Schlepptau durch rumläuft? Das ist jetzt im Film so.
Ich bin wirklich gespannt, ob das kann ja beides werden. Es kann sein, dass es noch mal größer wird als so der Fame und die dass Leute mitlaufen als in Mexiko. Kann aber auch umgekehrt passieren, dass die Amerikaner schon so viele Leute durch ihr Land laufen sehen haben, dass sie sagen, interessiert mich nicht. Also wird ja super spannend, wie das angenommen wird, weil ich glaube, da steckt man vorher manchmal vielleicht gar nicht so drin. Ich glaube, das ist wahrscheinlich schwer.
Ja, die Amerikaner sind da, glaube ich, auch so ein Mediendings, wenn da morgens in dem amerikanischen News- und Frühstücksfernsehen läuft ja immer, wenn da sagt, heute läuft er da und da lang und da. Wenn das ein paar Mal in die Tonight-Shows kommt und so, also wenn das stattfindet, wenn er diese Tür geöffnet kriegt in den USA, ich glaube, das bringt da immer relativ viel. Wenn der lokale Radiosender dazu aufruft, ich glaube, das bringt nichts.
Ja. Naja, wird spannend. Also wir werden es verfolgen. Und auf jeden Fall für euch der Tipp, falls ihr es nicht mitbekommen habt, da nochmal reinzugucken. Und
ja, spannende Sache.
Weil ich bin wirklich gespannt. Ich werde auch jeden Tag mal in seine Stories reingucken, was er so postet.
Ja.
Gut, dann kommen wir zum Thema Eurobike. Und würde ich vielleicht mal kurz anfangen mit meiner Brompton-Anreise. weil das ja vielleicht für den einen oder anderen auch spannend ist. Zumindest, ich habe eine kleine Kamera getestet, die, da werde ich später in den Picks noch was zu sagen. Und dann war das so, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt zur Eurobike mit dem Brompton und ICE fahre, wenn der Film gar nichts wird, dann ist es nicht so schlimm. Ne? Also es ist jetzt nicht eine Produktion oder ein Brompton-Vlog-Video kann ich immer wieder machen, in Anführungsstrichen. Das war, deswegen habe ich da gedacht, okay, nutze ich das mal für einen Kameratest. Und ist jetzt, glaube ich, ein ganz schönes Video geworden. Ich habe es jetzt zu Ende geschnitten. Das könnt ihr euch am Sonntag mal angucken. Und das ist jetzt hier im Podcast nochmal. Guckt euch das wirklich mal an, weil ich glaube, der eine oder andere, dem ist gar nicht bewusst, was das Brompton, wie praktisch das doch im Alltag und auch als Pendelrad und so weiter ist. Also mit dieser kleinen Tasche vorne. Ich habe die Brompton Messenger. Wie heißt sie? Ja, da gibt es einen Brompton Metro Messenger Bag. Da ist ein Volumen drin. Da komme ich halt tatsächlich locker die 2 Tage Messe sowieso und theoretisch komme ich auch eine Woche damit hin. Und zusätzlich habe ich einen kleinen Rucksack aufgeschnallt, weil ich Laufsachen mitnehmen wollte. Und die wiegen ja nichts. Und zum Thema Rucksack kommen wir ja vielleicht nachher, sowieso, der nichts wiegen darf, auch noch. Und das war so meine Strategie. Laptop, iPad, Kabel, eine Jeans und sonst wie, das sieht man in dem Video. Ich habe tatsächlich am Ende nochmal meine ganzen Sachen ausgepackt. Weil
hast du so ein Bikepacking-Unpacking-Video?
Ja, gemacht? Theoretisch ist es tatsächlich ja nichts anderes als Bikepacking. Nur auf eine andere Art und Weise, indem man urban durch die Gegend hüpft und fährt. Und das muss ich schon sagen, das ist schon echt jedes Mal wieder, wenn ich es mache, wo ich sage, krass, also wie flexibel ich unterwegs bin, mein Fahrrad mit in den ICE einfach mit reinschleppe, schnell unterwegs bin. Ich habe 11,5 Kilo in meiner Tasche vorne drin gehabt, am Lenker. Versucht das mal am Gravelbike 11,5 Kilo vorne an der Gabel. Würde vielleicht sogar gehen, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht.
An meinem Salza würde das jetzt nicht gehen.
Nee, und dann hast oder diese Leute, die so einen Korb oben am Lenker haben, das Rad wird ja total instabil und das Brompton, das ist so perfekt gefertigt, was das angeht. Der Schwerpunkt ist tief, du kannst dich trotzdem in die Kurve legen. 11,5 war aber auch, das sage ich auch im Video, fast ein bisschen grenzwertig. Also 1-2 Kilo weniger sollten es schon sein, weil man hat so ein bisschen gemerkt, wenn man durch Schlaglöcher gefahren ist, dann merkst du dann doch das Gewicht vorne. Aber es ist ähnlich wie beim Cargo-Lastenrad, was wir bei der Eurobike auch gesehen haben nochmal. Das taucht hier auch irgendwo in der Slideshow hinten immer mal wieder auf, wo wir die Kiste Bier im Cargo unten drin hatten und das nicht mehr gemerkt haben. Ja, und das ist mit dieser Tasche da vorne auch. Die ist einfach tief. Dann super spannend ist dieser lange Radstand, was keiner so richtig schnallt. Durch den langen Radstand habe ich doch mehr Stabilität, als man denkt, trotz der kleinen Räder. Du hast ja selber auch einen Brompton, kennst das ja auch. Du bist ja trotzdem schnell unterwegs und natürlich nicht 28 Zoll Räder ist natürlich im Geradeauslauf ein bisschen stabiler, aber es ist auch nicht weit weg davon. Und dann ist so das nächste Thema, ja, ich habe so eine fette Tasche da vorne, die steht ja voll im Wind, da bin ich ja wahrscheinlich, fahre ich ja nur 15 km/h mit. Nee, also ich habe jetzt heute auch nochmal, weil ich fürs Video auch nochmal so einen Strava-Screenshot machen wollte, bin ich hierher gependelt bei sehr wenig Wind, aber er kam von vorne. Und bei so einer normalen Bürofahrt, mit natürlich nicht mit 11 Kilo, sondern vielleicht mit 4-5 Kilo vorne am Lenker, bin ich heute 22er Schnitt gefahren, mit jedem Ampelstopp drin, Autopause zwar dann an, aber du wirst ja trotzdem langsamer, musst wieder anfahren und so weiter. Also du bist auch nicht arschlangsam und ohne Schwitzen war halt ganz wichtig und unverschwitzt hier anzukommen. Und deswegen kann ich nur jedem ans Herz legen, erstens das Video mal anzugucken. Da habe ich geschwitzt, weil irgendwie schwül und 28 Grad, da hilft dann auch das schnellste Rad nichts. Aber nehmt euch die Zeit und hier in Hannover sind wir natürlich Ansprechpartner. Es gibt auch viele andere Händler deutschlandweit. Wenn ihr irgendwie viel urban unterwegs seid und da sehe ich hauptsächlich halt Zug-Traveling oder eben auch mit dem Auto und das vor der Stadt parken, die letzten Kilometer in die Stadt rein vielleicht fahren oder in der Stadt beweglich sein und eben nicht irgendwie die ganze Zeit sein Auto nehmen zu müssen. Sightseeing im Urlaub, ne? Also macht da mal eine Probefahrt, gerne bei uns, gerne bei eurem Händler vor Ort. Das lohnt sich jetzt vielleicht nicht, da irgendwie aus München hierher zu fliegen, um das unbedingt bei uns zu machen. Das ist dann, aber guckt euch das an, kann ich nur jedem wärmstens empfehlen und habe ich ein kleines, schönes Werbevideo gemacht mit all dem Zeug. Ich habe auch, bin dann auch mal ums Rad rumgegangen, was habe ich geändert. Also ich habe diesen Sattel mit dem Griff von WTB, diesen Devo-Sattel, Uplift heißt er, glaube ich. Oder wie auch immer, hat einen besonderen Namen, aber das verlinke ich dann alles in dem Video auch später. Habe andere Griffe mir dran gemacht, ein bisschen ergonomische und zwar auch wirklich welche mit langen Hörnchen. Dadurch habe ich das Gefühl, wie auf dem Rennrad zu sitzen, obwohl ich gar nicht den ganz tiefen, hier fliegt gerade ein Hubschrauber. Hört ihr den? Wir hören ihn jedenfalls. Lenkergriff ein bisschen geändert, welche Lampen ich nehme, das Varia habe ich hinten dran geschraubt und so weiter. Also das ist sicherlich für den, für alle, die schon Brompton besitzen, auch ganz interessant. Und die Bahn wie immer zu spät. Also es ist ja mittlerweile bei der Bahn so, dass man sich freuen muss, dass man ankommt. Ne?
Dieser Running Gag muss doch mal aufhören mit der Bahn. Aber sie ist immer zu spät. Als ich aus Andalusien zurück bin, eine Stunde Verspätung kann doch nicht wahr sein.
Ja, also es ist wirklich nicht, also entweder habe ich nur Pech, aber es ist wirklich so, am Ende war es so, der Scheibenwischer war kaputt. Aber interessant, eins muss man ihnen ja lassen.
Das ist wirklich nicht zu fassen.
Die Lösung, die haben dann im Bahnhof ein bisschen rumgestanden, haben versucht, den zu reparieren, haben sie nicht hingekriegt. Die Lösung war jetzt gar nicht so blöd, sie sind einfach andersrum gefahren, weil das Ding hat ja zwei Loks. Aber du sitzt natürlich, du denkst ja gar nicht so weit. Wir sitzen in diesem Zug und ja, bla bla bla, geht nicht weit. Der hat auch relativ schlecht kommuniziert, fand ich. Oder er hat sich einen Spaß draus gemacht und absichtlich nicht kommuniziert, weil die schlauen Leute im Zug haben natürlich gemerkt, der Zug fährt so rein und wenn ich Richtung Frankfurt fahre, muss er nach Süden in Hannover wieder rausfahren.
Und er ist wieder in der gleichen Richtung raus.
Er ist in die andere Richtung rausgefahren. Wir saßen da alle in dem Zug und du hast ja sofort diesen Schreck, obwohl du es hundertprozentig weißt, dass du im richtigen Zug sitzt. Oh. Bin ich jetzt im falschen Zug oder haben die irgendwas komplett falsch gemacht oder sonst wie und haben auch erstmal nichts durchgesagt. Ne? Und dann sagen sie irgendwas durch und dann macht er eine Sprechpause und nochmal Englisch und dann erst sagt er, ja und für die, die aufmerksam zugeguckt haben, die haben sicherlich gesehen, dass wir in die andere Richtung rausgefahren sind. Dann hat er das erklärt, Scheibenwischer kaputt, andere Lok. Und dann hast du natürlich 20 Minuten, du musst halt wahrscheinlich über Lehrte einfach so einen Riesenkreis fahren, um wieder richtig rum Richtung Frankfurt zu fahren. Kannst ja nicht einfach einen U-Turn machen. Also selbst die Lok umsetzen geht ja nicht.
Das verstehe ich schon. Ich wollte dich nur nicht unterbrechen. Kapieren tue ich das.
Hochinteressant. Und dann kam zwischendurch die Info.
Bei der Märklin-Eisenbahn wäre das gegangen.
Ja, ja. Einfach abbauen. Ja, ja. Und dann irgendwie denkst du auch drüber nach. Und dann irgendwann haben sie gesagt, ja, Frankfurt Hauptbahnhof können wir auch nicht halten. Wir halten eine Station vorher Süd. Auch denkst, oh, jetzt noch das nächste Problem. Ne? Warum hält der nicht in Frankfurt? Aber auch ohne Erklärung. Und du musst selber erstmal auf die Idee zu kommen, ja, ja, klar, Kopfbahnhof. Er fährt ja dann mit dem richtigen Scheiben, mit dem heilen Scheibenwischer rein und müsste mit dem kaputten wieder rausfahren. Geht ja nicht. Um an Frankfurt Hauptbahnhof muss er halt vorbeikommen. Und da ist wieder das Schöne, wenn du dann mit dem Brompton unterwegs bist, ist dir das auch egal.
Dann fährst du halt die paar Meter.
Fahre ich halt von Süd zu meinem Hotel 3 Kilometer mehr. Und genau. Was ganz schön war, das muss man der Bahn zugute lassen, durch die halbe Stunde Verspätung habe ich schöne Videoaufnahmen in der blauen Stunde machen können. Über so eine schöne Brücke mit Blick über die Skyline. Das war ganz cool. Und Rückweg natürlich auch der Super-GAU. Ne? Aber da will ich jetzt der Bahn keinen großen Vorwurf machen. Da saßen wir. Na doch, da mache ich ihr auch einen Vorwurf.
Die arme Bahn hier.
Also es war halt Unwetter. Das hast du vielleicht auch noch mitbekommen, Donnerstagnachmittag Unwetter.
Musste auf der Autobahn Schrittgeschwindigkeit fahren.
Ja, und das war ja, in Kassel ist es ja richtig wohl ja. So das Epizentrum gewesen.
Da kann man der Bahn,
kann
man auch wirklich nicht der Bahn den Vorwurf machen, wenn da Leitungen...
Ja, aber wir saßen halt 17 Uhr, irgendwas wäre unser Zug gegangen. Wir saßen dann in diesem Bahn-Lounge-Ding, haben euch ein schönes Foto gemacht, hatten wir einen perfekten Blick, so ein Schaufenster auf den ganzen Bahnhof. Das war eigentlich ganz geil, da zu sitzen. Die Kommunikation wieder. Wir sind losgegangen, 10 Minuten bevor der Zug startet. Und als wir unten ankamen, haben sie kommuniziert, der Zug fährt nicht. Und das war dann schon doof. Und der andere Zug, 2 Stunden später, stand auch immer noch drin, dass er fährt. Am nächsten Morgen... dann war halt klar, irgendwann war klar, es fahren gar keine Züge mehr. Dann haben wir Gott sei Dank ein Hotel mal nicht für 400 Euro gekriegt, sondern für günstige 160 Euro. Halt Messepreis ist halt auch der Super-GAU. Wenn du da über Nacht bleibst, ich war halt mit André da unterwegs, überlegst du dir auch, ne, was machen wir? Nehmen wir einen Mietwagen, fahren halbe Strecke bis dahin, wo also da denkst du ja drüber nach, wenn du 400 Euro jetzt für ein Hotel zahlen willst, sind ja 800 Euro pro Nacht, dann nehme ich doch lieber für 200 Euro den Mietwagen. Und selbst wenn ich unterwegs, also selbst wenn dann irgendwann Land unter ist und ne, ins Unwetter reinfahren, wäre vielleicht ja auch keine gute Idee mit dem Auto gewesen. Ne? Wenn die schon die Bahnstrecke sperren, habe ich mir überlegt, ja gut, dann fahren wir halt zumindest erstmal aus diesem Messe-Hotel-Stress raus und halten irgendwo auf so einem Autobahn-Ibis irgendwas Hotel für 60, 70 Euro vielleicht. Ne? Dann war es aber Gott sei Dank so, dass wir da einen Preis gekriegt haben, wo ich gesagt habe, okay, dann bleiben wir halt hier. Ne? Dann André und ich unabhängig voneinander abgefahren. André war wohl komplett der super Frühaufsteher, hat den Zug um 5.53 Uhr genommen, weil am nächsten Morgen angeblich Strecke wieder frei. Ja, was macht die Bahn? Lässt den Zug in Frankfurt losfahren, in der Hoffnung, dass es in Göttingen weitergeht, ging es aber nicht. Dann durfte er nämlich in Kassel-Wilhelmshöhe aussteigen, wieder aus dem Zug. Also ganz umsonst aufgestanden sozusagen und diesen Zug genommen. Also weiß ich nicht, ob man dieses Lotteriespiel, wahrscheinlich muss man es machen als Bahn, aber theoretisch hätten sie ja vorher wissen müssen oder zumindest mal in die App reinschreiben können, ja, die Strecke, wir sind unsicher, ob wir weiterfahren können. Und dann bin ich um 6.40 Uhr, 6.49 Uhr gefahren und habe ihn überholt, weil er durfte dann nach einer Dreiviertelstunde, also sie haben ihn aus dem Zug rausgescheucht und nach einer Dreiviertelstunde haben sie ihn in den gleichen Zug wieder reingescheucht und haben gesagt, hier, wir fahren jetzt einen Umweg. Aber er musste da erstmal am Bahnhof sozusagen sich vergnügen. Also,
da war die Laune ja gut.
Ja, ja, ja. Und dann ist er über Paderborn gefahren und ich mit meinem Zug, der eine Stunde später losgefahren bin, habe auch gedacht, also da wusste André noch nicht, dass er in Kassel aussteigen muss, sonst wäre ich in diesen Zug ja nie eingestiegen, weil ich hätte ja das gleiche Lotteriespiel gehabt. Und bei mir war aber dann so, dass eine Strecke wohl dann wieder frei war und ich konnte durchfahren. Er ist über Paderborn gefahren und ich bin eine Stunde später los und eine halbe Stunde eher angekommen. Also irgendwie ganz die lustige Quintessenz ist, man kann mit dem ICE einen anderen ICE überholen. Aber es ist wirklich so, wo du sagst, okay, ist vielleicht besser als im Stau und du hast jetzt auch Schrittgeschwindigkeit. Also ich habe auch schon von der A5, die unter Wasser steht und dann geht auch nichts und dann ist vielleicht dein Auto sogar noch kaputt, ist vielleicht auch nicht besser und ist natürlich auch sehr gefährlich bei so einem Wetter, wenn du da nicht, da kannst du bei Aquaplaning, kannst du ja auch, gibt es ja auch gerne mal so eine Massenkarambolage, ne? Also es ist dann vielleicht immer noch besser als mit dem Auto, aber es ist doch irgendwie so, dass es immer 10 bis 20 Minuten verspätet ist, ist doch irgendwie doof, finde ich. Ich weiß nicht, was sie da machen, ob die da einfach zu sehr am engen Takten sind, keine Ahnung, Strecke überlastet. Infrastrukturell jedenfalls alles nicht ideal.
Aber es gibt ja auch diesen Scherz, das hast du in anderen Ländern nicht. Und, aber
ja, frag mal die Schweiz.
Ja, in Frankreich auch relativ gut.
Also das ist tatsächlich so, ich verstehe es auch nicht. Wir sind die pünktlichste, eigentlich ansonsten ja die pünktlichste
Nation. Man sagt den Deutschen das ja gerne nach, ne?
Ja. Also es ist wirklich komisch.
Aber jetzt können wir ja deine Reise, du bist auf der Eurobike jetzt angekommen und abgereist, aber vielleicht wollen wir die
Eurobike.
Vielleicht wollen wir die Eurobike.
Also bei der Bahn ist es ja wie beim Triathlon, Hauptsache finishen. Also ich bin angekommen. Und ich bin auch einen Tag später wieder zu Hause angekommen. Also das ist ganz cool. Die
ganz kurz, beim Finishen gibt es meistens trotzdem eine Cut-Off-Zeit.
Ja, ja. Die musst du sehr großzügig gestalten. Also so plus einen Tag muss man manchmal, ja, erinner dich an unsere Basel-Reise damals.
Unglaublich, ja. Super, eigentlich nur 5 Stunden nach Basel, wir schaffen es daraus, 10 zu machen.
Ja, ja. Naja, dann kommt man bei der Eurobike an und
na, jetzt reden wir mal über die Eurobike, bitte.
Ja, wie fanden wir es denn?
Ich war ja da zum Thema Bikefitting auf der Eurobike, das war okay, das hat meine Erwartungen erfüllt. Ansonsten, was Fahrräder angeht und Fahrradtechnik angeht, würde ich ja gerne das Wort enttäuschend in den Mund nehmen, falls ich dir damit nicht zu nahe trete. Also.
Ja, wieso mir? Ich habe damit nämlich nichts zu tun.
Okay. Naja, weil. Ja, nee, stimmt. Warum dir?
Ja, ja. Genau, also, es ist tatsächlich so, so habe ich es auch wahrgenommen. Wir sind nach so einem Drehtag auch, als wir unser Video gedreht haben, relativ enttäuscht gewesen, haben gesagt: Naja, es waren jetzt so marginal gains, ne? Hier und da mal ein kleines neues Produktchen oder ein neues Update. Und wir haben auch ein paar, über die wir gleich sprechen, die wir gut finden.
Klar.
Ein paar, die wir auch an dem ersten Tag übersehen haben, über die wir dann trotzdem jetzt gleich nochmal sprechen.
Ja.
Ein paar, die revolutionär waren, wie zum Beispiel das Transmission-System von SRAM, was einfach zu Eurobike keine Innovation mehr war, was vielleicht sonst der genau, wichtigste Punkt gewesen wäre.
Das wäre sonst der Knaller gewesen, ne?
Ja.
Wenn es da, aber es gab es schon vorher.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir immer noch so in dieser, in der Bike-Branche, die schwächelt oder die leidet ja momentan an einem, gerade im niedrigpreisigen Segment, im E-Bike-Segment auch, an einem Lagerdruck. Das heißt, es sind viele, viele Fahrräder auf Lager, es sind viele, viele Produkte auf Lager, die erstmal verkauft werden müssen, bevor man überhaupt ja sagen kann, ja, ich bringe mal was Neues raus. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir vielleicht jetzt einfach mal ein Jahr Pause, Konsolidierung haben. Ich halte das tatsächlich das Datum auch für falsch. Weil
das
wer
Datum in den Mitte des Jahres zu legen, Katastrophe.
Aber. Wer stellt neue Fahrradprodukte für dieses Jahr am Ende Juni, Juli vor, wenn, also sozusagen jetzt vorstellen, wo alle im Urlaub sind?
Ja.
Und das sowieso nicht kaufen können und wollen, weil sie sich ja im Frühjahr um ihr Radsetup gekümmert haben und ihre Wettkämpfe jetzt ja schon alle lange haben und nicht, also jetzt aus dem sportiven
Nein, ich
Bereich.
Ich finde die Verlegung von dem Termin finde ich falsch. Also,
ja, gehört in April oder im September. Entweder im September.
Hinter den Herbstferien. So, da würde ich das platzieren.
September, Oktober, genau. Und dann planen fürs nächste Jahr. Finde ich okay. Also ist auch aus Händlersicht okay, weil man dann sagt, ja, was nehme ich denn für nächstes Jahr ins Sortiment auf und so weiter.
Fände ich viel charmant.
Oder innovationsmäßig zu sagen, ja, ich launche neue Produkte. Wann launchen alle Hersteller neue Produkte? Im Frühjahr. Und dann sind sie auch hoffentlich bald zu kaufen. Und dann können die Leute sagen, im April, Mai, ja, das Wetter wird schön. Ich kaufe mir ein neues Fahrrad. Ich kaufe mir vielleicht neue Schutzbleche, was auch immer vorgestellt wird. Oder ein Licht.
Ja, ja, ja.
Ein Licht vielleicht dann eher im Herbst. Das ist, glaube ich, vom Datum, glaube ich,
also was mich so abgeschreckt hat, obwohl ich nicht das Image hier verbreiten will, dass ich von E-Bikes, das ist das Thema, um was es geht, abgeschreckt bin. E-Bikes gehören zu der modernen Mobilität 100% dazu und ich bin überhaupt kein E-Bike-Basher, das will ich alles gar nicht, ich finde das sinnvoll. In Lastenfahrrädern macht das natürlich auch viel Sinn, wenn man halt ein schweres Fahrrad bewegen muss, wenn das Fahrrad den schwersten Motor hat und wenn da Kinder drin sind und alles die richtige Entwicklung oder auch Leute, die Defizite haben, diese Leistung zu erbringen, warum auch immer, weil sie älter sind, weil sie schwächer sind, weil sie eine Beeinträchtigung haben, all diese ganzen Sachen, da bin ich voll dabei, Räder als E-Motor und E-Antrieb zu haben. Aber die Menge, die Überdosierung auf dieser Messe ist so abschreckend für mich, ich wollte auch nicht irgendein Radprobe fahren, weil ich einfach, ja, das hat mich einfach total abgeturnt, dass es diese Überdosis gibt. Diese komplette Überdosis, alle fahren da irgendwelche E-Bikes durch die Gegend und du siehst überhaupt keine Leute, die in Anführungsstrichen nicht falsch verstehen, wenn ich das hier formuliere, aber ein schönes, tolles, konzipiertes, einfach ein schönes, tolles Fahrrad, das sehe ich da gar nicht.
Biobike nennen das.
Genau, ja.
Krass eigentlich, ne?
Eigentlich krass, dass man
dass es einen Namen für ein Fahrrad gibt, was eigentlich die Normalität da sein sollte.
Aber finde den Begriff gar nicht so unpassend, weil dann brauche ich nicht drum rumlabern, was ich jetzt gerade probiert habe. Also ja. Ein Biobike. Denn der Fahrradfan in mir, in den, ist ja, ja, ich mag ja tolle aussehende Fahrräder mit tollen Farben oder tollen Befestigungspunkten oder mit einer tollen Geschichte dahinter oder was auch immer, aber ich bin mir als Fahrradliebhaber gar nicht auf meine Kosten gekommen. Dann hilft es auch nicht, dass es ein paar Retro-Motobikan-Räder gibt, die schön aussehen. Das hilft mir nicht. Also es fehlt einfach die Diversität von einfach schönen, gefertigten Fahrrädern, wo ich ja definitiv mich auf der Eurobike nicht repräsentiert fühle, wo ich dann sage, dann gehe ich ja lieber auf so eine Cycling Independent Show, weißt du, vielleicht fliege ich deswegen extra nach England, die können das. Einfach so
Hand. Ja, oder so eine Kollektiv oder
genau.
Irgendwas, ne?
Sehr gutes Gegenbeispiel.
Ja.
Sehr gutes Gegenbeispiel. Und dann fühle ich mich manchmal auf einer etwas kleineren Messe als Fahrradliebhaber viel aufgehobener. Da fand ich es schon, ja, also um es jetzt nicht so auszuschmücken, fand ich over the top, dass alles dreht sich nur noch um E. Und dann kommt auch noch Gravel, das ist super, aber so Fahrrad ist ja nicht nur E und Gravel, weil das jetzt momentan boomt.
Ja, es gibt schon, gab schon die kleinen, feinen Stände mit Falträdern und auch andere als Brompton.
Aber wenig.
Interessante. Dann gab es irgendwelche Kunststoffstudien und so, und es ist aber natürlich auch so, dieser Eurobike-Mix, vielleicht ist der auch zu allgemein gehalten. Die Eurobike, die kränkelt ja auch, indem jetzt irgendwas zur IAA nach München rüber gewandert ist und solche Sachen. Aber das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass man wahrscheinlich E-Bike und sportives Radfahren hätte trennen müssen. Oder E-Bike und Biobike hätte trennen müssen. Oder und dann, das ist, es ist ja auch, was ja auch überhaupt, und das Messegelände an sich, außer dass dieser draußen kann man ja schön Radfahren, das ist wirklich geil. Aber das Messegelände an sich ist auch wirklich nicht gut, finde ich. Also das ist ja, jetzt sind wir das zweite Jahr da, also ich zumindest, du warst ja letztes Jahr nicht da, aber es ist ja das zweite Mal, dass ich da rumgelaufen bin und du kannst einfach diese Hallen sind schlecht ausgeschildert, sie sind zwei Etagen, finde ich immer schlimm. Zwei Etagen, die einzigen, die das gut hinkriegen, sind die Kölner, weil du einen zentralen Punkt hast, an dem du von der 4 mal eben schnell in die 1 und so weiter rumgehen kannst. Willst du hier von der 12, da wo ich angekommen bin, einen Termin in der 8 haben, bist du erstmal 5 Kilometer unterwegs, um da hinzukommen. Und es ist irgendwie so verwinkelt und komisch gewachsen, dass du auch und mit Innenraum und du musst irgendwie zwei Rolltreppen gehen und dann bist du in so einer Mittelebene und kommst ab, musst aber wieder runter hoch in die Halle, du gibst runter und dann in die Halle. Also es ist total verwinkelt, total schlecht, finde ich. Weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. Du warst jetzt das erste Mal, glaube ich, in Frankfurt auf der Messe.
Okay, ich habe ein Gag auf Lager, den, da muss ich sagen, das liegt wieder an meiner Dusseligkeit. Wer hat, hebe die Hand im Podcast, wer Probleme hat, die Toiletten auf dem Messengelände zu finden? Du hebst die Hand nicht. Und ich sage, es kann ja nicht wahr sein. Also auf dem Messegelände, das kann man auch mal ein bisschen besser ausschildern.
Ja, es gibt ein Schild und dann auf einmal drei Jahre kein Schild. Und
könntest dann du dann mal die Hand heben, wo ich sage, du hast auch Probleme?
Ja, ich wusste es vom letzten Jahr noch.
Ist ja ein Scherz. Das ist mit mir passiert. Es gibt ein Schild, Toiletten, da geradeaus gehen und dann fehlt aber das weitere Umleitungsschild. Ja, ja. Ja, das nächste ist dann nicht mehr da. Ah, das ist nur so ein, ich will ja auch nicht die Messe jetzt hier bashen, also von der Verkehrsinfrastruktur war es natürlich super, fand ich, was immer im
Ja, du bist ja zu Fuß zum Bahnhof hättest du laufen können, ne? Oder eben im Brompton-Fahren.
Ja, ich habe außerhalb mit dem Auto angereist, war außerhalb, habe 15 Minuten gebraucht, aufs Messegelände zu fahren, 0,0 Stau.
Ja, ja.
Das ist schon sexy. Und das war immer das, was natürlich am Bodensee total genervt hat. Ne? Du stehst morgens eine Stunde im Stau, um aufs Messegelände zu kommen.
Ja, aber am Bodensee hattest du halt wupp, 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 Halle rechts, links, ja, aber Kreuzung jetzt, quer, konntest du mal eben schnell von der einen in die nächste.
Ja, aber jetzt könnte man ja, also das geht uns gar nichts an, ne? Aber tatsächlich würde ich mir wünschen, hier die Biobike-Fraktion geht nach am Bodensee und die E-Bike-Fraktion geht nach Frankfurt. Und was ja auch, vielleicht ist es so, dass es nicht mein Special Interest ist und ich dann ein bisschen genervter bin und das auch der falsche Weg ist, was, ich bin ja nicht repräsentativ.
Naja, du musst ja ganz klar sehen, und das haben wir, du hast auch schon mir Geschichten erzählt, die will ich jetzt hier nicht so, weiß ich nicht, ob man die erzählen kann. E-Bike, da ist ja momentan das Geld drin. Und wir mit unseren ab und zu, also ein sportives Gravelbike kostet ja viel, viel Geld, aber da verkaufst du ja eins pro Woche. Und E-Bike, da hast du teilweise Händler und vor allem in der Boomzeit alle jede Stunde zwei Räder, weil immer ein schönes Pärchen kommt und sagt, ich nehme mal zwei E-Bikes je 4.000 oder 5.000 Euro.
Klar, das ist natürlich auch ein Markt, wo momentan die Musik gespielt wird, wo das Geld verdient wird. Das kann ich auch keinem verübeln, wenn wir in einer Wirtschaft sind und wollen Produkte verkaufen und das System soll am Laufen bleiben. Das haben wir uns so ausgedacht mit der Marktwirtschaft. Dann verstehe ich das zu 100%, nur auf die Frage jetzt, ob das mich antört bei der Eurobike, mich persönlich selber, das war jetzt vielleicht die Eingangsfrage.
Ja, aber guckst du da überhaupt dir die Stände an?
Nein.
Ich kann mir die Räder nicht angucken.
Ja.
Nein. Und dann verpasse ich auch sowas wie Pinion hat jetzt ja wirklich, finde ich, für den E-Bike-Betrieb ein geiles Getriebe hergestellt, wo der Motor mit drin ist, 5 Jahre Herstellungszeit und so weiter. Sowas verpasst man ja, weil man sich diesen Stand nicht anguckt, weil wieder ein E-Bike vorne steht.
Genau.
Und mit einem dicken Rahmen und, genau, und so weiter. Es und ist aber, vielleicht sind wir da auch so blind, weil wir natürlich, dafür gucken wir natürlich jedes Gravelbike an. Ja. Es ist immer
oder
so,
jede Bikepacking-Tasche.
Frag mal die E-Bike-Händler oder die Leute, die ein E-Bike suchen. Die sehen, haben noch nie ein Gravelbike gesehen auf der Eurobike. Die sagen,
wo stehen
ja,
die denn?
Da gab es keine.
Ja, genau.
Also es ist ja immer so wie das Wohnmobil auf der Autobahn, was du siehst, erst wenn du dich für Wohnmobile interessierst.
Siehst du die ganzen Wohnmobile.
Ja, da siehst du, oh krass. Also ja, es ist schon,
also
ist schon
lange Rede, um deine Eingangsfrage zu machen. Wir können ja mal die Produkte vielleicht ein bisschen beziffern, die uns denn, also ich habe tatsächlich 2 richtige Knaller.
Ja.
Und
welches Rest ist der erste?
Naja, der erste ist der, das hast du, glaube ich, auch gesehen, zumindest habe ich einen Teaser von dir gesehen, das war dieser französische Hersteller, der keinen Antrieb mehr hatte zum Motor, wo das entkoppelt war, und das hatten sie an einem, ja, wie nennt man das, nicht so ein, wie heißt das denn, so ein Prototyp-Bike, wie heißt
die? Ach das, das hat man im Video, ja. Wie hießen die denn nochmal?
Knallermäßig, Ich finde die Idee halt einfach grandios, halt keinen Antrieb zu haben. Also keine Kette, kein Kardan, kein Riemenantrieb, einfach keinen Antrieb zu haben. Das halt einfach, dass man umdenkt und sagt, pass mal auf, wie soll ich das denn jetzt im Podcast den Leuten klar machen? Also, du hast ja als Fahrradfahrer unten im Tretlager deine Kurbel, du kurbelst ja. Und jetzt können wir mal sagen, wenn du jetzt die Energie hast, meinetwegen 50 Watt zu treten, du möchtest, und mehr kannst du jetzt nicht, du möchtest aber, dass 250 Watt der Motor macht, dann ist es ja nur, ohne ein Antriebssystem zu haben, eine Kommunikationsschnittstelle, okay, der Ingo, der tritt jetzt, oder die Gisela und der Herbert oder wer auch immer, tritt jetzt 50 Watt in das System und das soll den Faktor so und so bekommen, was hinten am Motor ankommt. Und dann trittst du eben nur 20 Watt, wenn du willst, dass da 100 Watt rauskommt. Und so kann man ja einfach sagen, statt überhaupt einen Antrieb zu haben, es ist eh ein E-Motor im Hinterrad drin, das könnte man machen. Und was ich ja noch cooler finde, ist, dass das System ja auch funktioniert, wenn du sagst, okay, ich generiere ja vorne auch einen gewissen Strom. Und selbst wenn ich einen leeren Akku habe, kann ich zumindest immer noch 1:1 das, was ich generiere, dem Motor geben, sodass das Rad auch noch beweglich ist. Das Tolle an dem Konzept ist, dass du eben gar keinen Antrieb hast. Also du machst dir halt über weder Kette noch Riemen, du machst dir halt über nichts Gedanken, die Verbindung. Das fand ich, also ich hätte ja fast gesagt, das ist ja eigentlich so, weißt du, da muss es Steve Jobs geben, der sagt, am Telefon wischen wir nur noch. Wie offensichtlich das jetzt für jeden ist, ja, wieso, Bilder wischen ist doch ganz normal. Also jede Generation, die jetzt aufweckt, wischt Bilder. Also und keine Verbindung bei einem E-Bike zu haben, keinen Antriebsstrang zu haben, finde ich ja sowas von sexy.
Ja, am Ende ist es so, du erzeugst Strom und der Strom wird benutzt, damit der Motor angetrieben wird. Also wäre ja noch viel schlauer zu sagen, ich meine, da gab es eine Limitierung auf 48 Watt. Ich hatte mit denen gesprochen. Kommt auch in unserem Video vor, das Thema.
Du kannst es letztendlich unendlich verstärken. Die haben ja auch ein Auto angetrieben damit.
Ja, aber dann immer mit dem Akku dazu.
Genau.
Ja, und letztendlich,
ich rede ja auch von Akku.
Genau,
als
und der Generator, du hast im Tretlager sozusagen einen Generator, der durch dein Treten Strom erzeugt. So wie früher die Taschenlampe, die du so wupp
es gab
gemacht
genau,
hast.
Um den Leuten das vielleicht im Podcast klarzumachen, du hast keine Batterie in deiner Taschenlampe, dann musst du halt deine Hand immer drücken wie so ein Bodybuilder.
Genau, und dann geht halt Licht an. Und so ist es da auch. Du trittst, der Generator erzeugt Strom und das Rad kann fahren. Leider nur 48 Watt, damit kommst du dann wahrscheinlich so in Schrittgeschwindigkeit voran. Deswegen ist immer noch ein zusätzlicher Akku,
genau,
der das Ganze dann auf 200 Watt erhöht und so weiter, aber du hast diesen Antriebsstrang nicht mehr. Fand ich auch, so wie du, wo ich sage, ja krass, braucht ja auch kein Mensch diesen Antriebsstrang mehr.
Genau.
Und dann hinterher habe ich überlegt, ja, aber warum? 48 Watt mit Antriebsstrang kann ich ja auch ohne Strom fahren und diese normale E-Bike-Motor-Geschichte,
ja,
ist ja auch trotzdem nicht doof. Also es ist dann nur nicht doppelt gemoppelt, ne?
Aber für den, dann haben wir den falschen Anwendungsfall. Das soll ja nicht der Rennradfahrer sein, der damit die Alpen fahren möchte. Das ist ja ganz klar das, was ich dann abfeiere für die urbane, den urbanen Breakthrough. Kinder müssen zur Schule fahren, da werden Sachen demoliert, kaputt gemacht, da gehen Sachen kaputt. Mein Sohn ist heute, er hat eine Narbenschaltung, die Kette runtergeflogen. Ich sage, wie kann denn die Kette runterfliegen bei einer Narbenschaltung? Das passiert doch nur, voll, also weil das Hinterrad nicht mehr gespannt war und die Kette durchgehangen hat. Da musst du doch mal merken, dass die Kette durchhängt. Du eliminierst halt Probleme, die ein Antriebsstrang haben kann. In dem Fall jetzt tatsächlich, das ist tatsächlich heute Morgen als witziger Fall passiert, aber, oder Kettenkasten drum bauen, damit der Rock nicht dreckig wird oder man nicht stürzen kann. Alles diese Probleme gibt es ja alles gar nicht mehr. Du hast da etwas, was sich vorne dreht und kurbelt und dann hast du hinten dein Hinterrad, wo eben der Antrieb drin ist. So, dass die ja nicht verbunden werden müssen, ist ja das Sex. Das macht es ja so interessant.
Ja, den Motor hast du beim E-Bike sowieso.
Und für den urbanen Verkehr hier, du bist der Stadtmensch, der jetzt ja sagt, pass auf, ich brauche ja das Fahrrad. Ich brauche ja noch nicht mal so richtig viel Geschwindigkeit, aber ich habe das halt auch mal schwer beladen, wenn ich beim Supermarkt einkaufe und hier und da, Thema Lastenrad. Und das Rad muss einfach funktionieren. Ich möchte nicht Kettenpflege machen, ich möchte nicht zur Fahrradwerkstatt gehen. Was ist denn der Knaller beim E-Auto? Also der Knaller in dem Sinne, da sterben jetzt ein paar Werkstätten, weil das, was soll denn? Du hast ja keinen Ölwechsel mehr beim E-Auto, das gibt es halt nicht mehr. Du hast deine Bremsbeläge noch, aber der Auspuff kann auch nicht kaputt gehen. Also du hast halt...
Ja, du hast einen Direktantrieb am Rad.
Genau,
du hast halt... Das ist beim E-Auto genauso. Der Motor betreibt das Rad.
Genau.
Und da ist es genauso, der Motor betreibt das Hinterrad.
Genau.
Und letztendlich hast du nur noch ein Stromkabel verlegt von dem Generator im Tretlager zum Motor.
Und das Stromkabel ist ja wesentlich störunanfälliger als ein Antriebsstrang.
Naja.
Also
ich fand es auch witzig.
Ich fand es richtig gut. Das war mein Highlight, ehrlich gesagt. Also mein zweites Highlight.
Zumindest war es mal so eine Innovation, die man so noch nicht gesehen hatte, wo man gesagt hat, okay, ist was anderes. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Verstromung des Radfahrens. Trotzdem, wo man sagt, eigentlich mit Kettenschaltung und so weiter kannst du ja sozusagen auch ohne Strom fahren. Natürlich musst du jetzt hinten im Motor, hast du Chips drin, der Generator muss gebaut werden. Aber im Vergleich zu einem E-Bike hast du wahrscheinlich ähnlichen CO2-Fußabdruck, was die Elektronik angeht, schätze ich.
Wie gesagt, das ist jetzt haben wir ja eine Entwicklung hin zu dem, ich würde eher das in den städtischen Bereich packen wollen oder überall, wo Räder möglichst nicht gewartet werden, wo man sagt, pass auf, das muss halt 365 Tage, 24 Stunden voll zur Verfügung stehen. Ich stelle mir sowas auch vor, so bei so Verleihstationen, wo Räder halt auch wirklich gequält werden oder Mietfahrräder in großen Städten, ne? Also das.
Und es wird halt tatsächlich ein bisschen von der Beinkraft einfach als Strom erzeugt, benutzt oder eben der Akku damit geladen vielleicht sogar. Das ist ja sowieso die Idee, die man haben muss, wo man sagt, wenn ich 200 Watt trete, wäre ja super, wenn die nicht einfach verpuffen.
Aber das ist mir auf der Messe aufgefallen, weil es eben auch nicht ein Messestand war mit 100 E-Bikes, wo ich dann auch vorbeigehe, genau wie du, das tut mir auch wirklich weh, dass wir das so hart sagen, aber warum nicht hart sagen, wenn es so ist? Da bin ich halt genervt und gehe einfach den nächsten Stand weiter. Hm. Da war das Konzept als Konzept dargestellt.
Ja, also Sie haben es ganz geil gemacht, Sie haben ja ein Laufrad hin, also den Motor, genau, Fahrrad und die Pedale auf der anderen Seite. Und
die
du hast
waren
gar
ja
nicht
4 Meter entfernt.
Und du hast da gedreht und das Rad drehte sich und du hast es erst gar nicht verstanden und dann musstest du erst mal hintersteigen und...
Und das ist aber etwas, wo ich sage, das ist dann Innovation auf der Messe gezeigt, wo man sagt, okay, jetzt hat mein Kopf auch verstanden, was da eigentlich passiert. Und dann war ich ziemlich lange an dem Stand. Also ja, das hat mich
aber
ziemlich lange.
Aber den Namen gefesselt. Von der Firma haben wir beide vergessen.
Ja, das ist jetzt ja nicht schlimm. Ist ja auch egal. Das ist ja nicht momentan sofort
kaufbar. Es müsste bei uns im Eurobike-Video ist es ja drin. Und wenn ich den Link finde, linke ich den hier auch nochmal bei uns in den Podcast mit rein.
War eine französische Firma.
Genau, ein französischer Hersteller und ich glaube aber auch noch nicht serienreif.
Genau, sie haben so ein
Prototyp. Aber sie hatten fahrbare Räder.
Genau, sie hatten so einen Prototyp von Look da. Hat mir sehr gut gefallen. Vom ersten Eindruck ist das was, wo ich sage, das Konzept kann ich mir richtig vorstellen als so Family Bike.
Aber wenn Eurobike was hervorbringt, wo man sagt, das ist ja krass, sind es immer... Antriebsinnovation. Erinnere dich an Ceramic Speed, als die diesen komischen Plattenteller da hatten mit einem Antrieb ohne Kette.
Von dem ich nichts mehr gehört habe.
Ohne Kette, ja. Der ist auch im Mainich ad acta gelegt worden oder sogar an eine andere Firma das Konzept oder was auch immer. Ich habe zumindest gehört, dass sie nicht weiter dran arbeiten, aktuell. Da ging es ja auch darum, die Kette zu eliminieren und stattdessen so ein, ja, wie auch immer, kann man jetzt nicht erklären. Habt ihr bestimmt gesehen in den letzten Jahren. Gibt es auch im Eurobike-Video ich glaube 2019, 2020 war es.
Ja, der zweite Knaller, den haben wir im Vorgespräch gemacht, den würden wir, glaube ich, beide nennen.
Genau, also es gibt, wir waren ja auch auf dem Shimano-Stand auch mit Matze und André und haben nicht viel Neues entdeckt. Ne? Dura S 50 Jahre, ist aber ja keine Innovation, aber trotzdem natürlich eine schöne Geschichte. Und haben uns, sind da echt eine Dreiviertelstunde rumgelaufen und haben die neue GRX gesucht. die ja viele erwartet haben. Da kommen wir zu dem Punkt später nochmal, was haben wir nicht gesehen, was wir hätten vielleicht erwartet. Also ich hätte vielleicht schon erwartet, dass da was kommt. Die haben wir nicht gesehen. Und leider, und ich glaube, bei dir war es ähnlich, wir haben es leider erst am nächsten Tag, die läuft hier im Hintergrund auch durch, was ganz Cooles gesehen. Und zwar arbeitet Shimano hier an diesem Autoshift, Linkglide und so weiter. Wie heißt das? Q-Auto. Wieder mit meinem Quendler-Auto.
Also das Konzept wir sind ein Podcast, wir müssen erklären, um was es geht.
Also das tatsächlich war das auch. Ich habe es am nächsten Tag erst gesehen, mir erklären lassen und habe gesagt, das ist ja geil.
Das ist die Sensation schlechthin.
Und das ist sehr, sehr untergegangen und ist natürlich auch schwer zu erklären und schwer zu zeigen.
Aber wir sind der Podcast, die das jetzt erklären.
Genau, das machst du.
Das ist ja lieb von dir.
Und zwar haben sie ja, letztendlich war es so, wir haben dann auch gesehen, dass es eine Schaltgruppe Qs gab.
Ja CU, gut, die ersetzt halt jetzt viele andere.
Ne, das ist Tiagra und dieser ganze Kram.
Damit alles, mal ein bisschen mehr aufgeräumt
wird. Damit es halt sozusagen nur noch eine günstige Schaltgruppe gibt. Und deswegen, und mit dieser Schaltgruppe Qs, da an dem Rad haben sie es halt konzeptmäßig auch gezeigt.
Und ich habe es auch geschaltet. Das funktioniert auch. Also es ist nicht nur, dass es da so ein Demo-Rad gibt. Also was ist das Schöne an dem Rad gewesen? Wenn man das Rad von außen sieht, es hätte ja auch jedes andere Rad sein können, aber das Rad, was wir jetzt im Hintergrund bei YouTube, kann man das sehen, was wir da zeigen. Es ist halt super clean, aufgeräumt und wenig ist am Rad dran. Und wann fallen solche Räder immer auf? Ja, wenn der Lenker, das Cockpit immer clean ist und nicht viele, viele Sachen hat. Und dann merkst du, dieses Fahrrad. Und da ist ja das finde ich immer so schön. Mensch, das Rad hat zwar hinten eine Kettenschaltung, aber vorne gar keine Schalthebel. Hat halt einfach nur zwei Bremsen, ne? Vorderrad und eine Hinterradbremse. Okay. Und jetzt kommt genau das, was ich euch in dem Podcast klar machen will. Das Rad hat hinten ein elektronisches Schaltwerk, also ein Schaltwerk, ein Kettenschaltwerk. Aber das Rad hat keinen Akku und das Rad hat auch keine Schalthebel. Und wie löst man das und wie das gelöst ist, da kann ich ja Beifall klatschen. Finde ich richtig cool und ist genau das, was ich wieder sagte, löst auch wieder so viele Probleme, die man so an manchen Fahrrädern im City-Bereich hat. Es ist halt das elektronische Schaltwerk, muss ja Strom irgendwo herhaben. Und ja, wenn du das Rad bewegst, wenn du es denn bewegst, dann erzeugst du ja auch Strom. Dadurch, dass hinten in der Narbe sich etwas dreht, weiß ja jeder von einem Nabendynamo. Also der Nabendynamo dreht sich und schon hast du Licht am Fahrrad. Das müsste doch eigentlich auch reichen, um ein Schaltwerk, einen Schaltimpuls zu geben. Und du könntest dann statt dem Akku, ist in dem Fall jetzt ein Elko, also ein Kondensator, ist ja auch egal, welche Technik. In jedem Fall wird Strom erzeugt, die dafür reicht, einen Schaltvorgang zu machen. Das reicht nicht, um 1000 Schaltvorgänge zu machen, wenn das Rad sich nicht bewegt. Also, wenn das Rad in Bewegung ist, kannst du schalten und du fährst ja weiter, dann kannst du wieder schalten, du fährst weiter. Und das Spiel ist ja unendlich. Das heißt, du hast ja auch wieder genauso, wie offensichtlich das ist, dass ja Energie durch das Drehen der Hinterradnarbe entsteht, dass du damit ja auch ein elektronisches Schaltwerk schalten kannst, ohne dass du einen Akku am Fahrrad hast, weder im Rahmen noch am Schaltwerk. Das finde ich so grandios. Und jetzt kommt der letzte Punkt, dann bin ich mit meinem Referat zu Ende. Und das Schalten funktioniert automatisch. Wir haben ja keinen Schalter am Lenker, der sagt, oh, das ist mir aber zu schwer, ich muss jetzt einen leichteren Gang nehmen. Oder das ist mir viel zu schwer, das ist mir viel zu leicht, ich möchte viel schneller fahren jetzt und schalte mal jetzt mit dem Daumen, schalte ich dann in den schwereren Gang. Das ist dann wieder das, was mich sehr begeistert, Verstromung des Rades. ja, dann stell das doch in deiner App ein, was du gerne fahren möchtest. Und dann könntest du sagen, ich bin es, der Ingo, ich habe es drauf, ich möchte gerne 150 bis 100, 200 Watt treten. Und dann stellst du das ein und dann fährst du, klassischerweise steht das im Gang 5, also ist auch 11 Gang hinten, und dann fährst du los und dann trittst du da nur meinetwegen 70 Watt rein. Dann schaltet das Schaltwerk automatisch schwerer, weil du ja gesagt hast, 70 Watt trete ich mit einem C. So, und umgekehrt kann das ja genau der Fall sein. Hey, ich auch wieder Defizit oder ich möchte in der City voll beladen, was auch immer, nur 80 Watt treten. Und du merkst, wow, jetzt, er kann im fünften Gang gar nicht richtig anfahren, weil der Gang ist einfach viel zu schwer. Dann schaltet es automatisch leichter. Und die Idee ist ja simpel und genial zugleich. Aber das haben wir mit vielen Produkten.
Trittfrequenz kann man, glaube ich, auch noch voreinstellen.
Genau.
Also man hat einfach eine automatische Schaltung. Das Ganze so, wie man es von der GRX oder so kennt. Also ihr habt eine richtige Kettenschaltung, wie sonst auch. Also keine Nabenschaltung und letztendlich einfach nur Bremshebel.
Genau.
Das ist halt das Spannende. Also auch kein Kabel mehr, kein gar nichts mehr vorne. Und du hast einfach nur noch einen Bremshebel und der Rest geht von alleine.
Das DI2-Kabel kommt direkt aus der Nabe.
Ja.
Es ist ziemlich sexy. Also, ja, das sind so die Highlights, die man dann so hat, ne? Wo man sagt, passt ja an jedes Fahrrad. Hat mir sehr gut gefallen. Willst du es nochmal das Bild zeigen?
Nee, das Bild ist eingefroren hier hinten. Ich hoffe, dass es gleich wieder kommt.
Warum friert es ein?
Tja, keine Ahnung.
Jetzt bleibt Shimano für immer hier hinten dran.
Ja, dann meckert irgendwann der Fernseher. Ich guck mal, ob das jetzt sich hier irgendwie wieder akklimatisiert oder nicht.
Also war für mich sicherlich Innovation, die mich da, also für die Zukunft, wenn das auf den Markt kommt, fand ich wirklich beeindruckend gut. Ja, das war also jetzt mein Knaller-Highlight. Zu SRAM kommen wir auch noch, da ist auch was Schönes, aber bei Shimano war es das.
Ja, also es ist definitiv, ist ja noch Zukunftsmusik, war jetzt nur ein Konzept. Auch da wahrscheinlich wie der Rest der Innovation, dass vielleicht sehen wir das Produkt dann 24 als richtigen Knaller und fertiges Produkt. Ne? Also bin ich wirklich gespannt.
Ja, und wenn man es fährt, ist es auch verblüffend.
Ja, das habe ich ja nicht. Die Experience habe ich leider nicht. Deswegen, also da, jetzt muss ich hier mal kurz die Zeit eintragen. Ja, dann die SRAM Apex. Die wurde ja, die haben wir letztes Mal auch irgendwie vergessen zu besprechen.
Aber die ist es wert zu besprechen.
Genau. Und SRAM Apex Gruppe Access auch jetzt eine funkbetriebene Gruppe unter der Rival, also nochmal günstiger. Wobei tatsächlich ich ja zugeben muss, dass ich gesagt habe, okay, die im Straßenpreis würde ich mir erwarten, kostet die Gruppe vielleicht 50 bis 100 Euro weniger funkgesteuert gegenüber der Rival. Und alles, was ich so gesehen habe an der Gruppe, es ist vielleicht ein ganz leichter Gewichtsnachteil, aber ansonsten sind die eigentlich identisch, außer mit einem anderen Aufdruck und sehen ein bisschen anders aus.
Naja, erstmal eine Funkschaltung, zwölffach. Wenn du eine Augenbinde umhättest, würdest du ja jetzt auch nicht den Unterschied wirklich merken, ob du eine Rival oder eine Apex, genau,
ja, ja.
Ob du das schaltest. Ne? Da geht es dann so ein bisschen nochmal einen etwas kleineren Preispunkt zu treffen und ja, einfach ein bisschen mehr Gewicht dafür in Kauf zu nehmen.
Das Spannende ist aber, und das ist was mir als ich gesehen habe, es gibt eine neue Apex und wir da auch Infos zu bekommen haben, das ist mir gar nicht so aufgefallen, dass ja die mechanische Apex auch gelauncht wurde. Ne? Wir interessieren uns ja immer irgendwie für Funk und sonst wie.
Ja.
Und jetzt gibt es eine mechanische Apex. Jetzt ist es aber so, dass die elektronische Apex, die Access, ist eine Explore-Gruppe, mehr oder weniger. Das heißt, wir haben hinten ein Road-Schaltwerk, was relativ große Ritzel, glaube ich, bis über 40 schalten kann. Also 10 bis 40, 10 bis 42 meine ich. Ich habe es nicht genau im Kopf. Also wir haben trotzdem aber ein Straßenschaltwerk. Die mechanische Apex, und das ist super spannend und natürlich auch schwer zu verstehen, weil oder überhaupt bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass da ja ein Mountainbike-Schaltwerk dranhängt und dass das eben nicht eine mechanische Explore-Gruppe ist, sondern eine mechanische Mallet-Gruppe. Das heißt, wir haben diese 1150 Zähne werden mitgeliefert, aber 1050 ließe sich auch schalten und das Ganze mechanisch. Und das war ja vorher so gar nicht möglich, weil mechanische Eagle-Gruppen, Mountainbike-Gruppen, zwölffach, gab es immer nur mit Mountainbike-Hebeln.
Genau, und das ist ja das, wo wir damals SRAM für abgefeiert haben, Mullet, die Neueinsteiger in unserem Podcast, den erklären wir das nochmal, das ist vorne kurz, hinten lang, das amerikanische Fukuhila. Das heißt, die Möglichkeit, ein Mountainbike-Schaltwerk mit viel Zähne, mit großer Bandbreite zu schalten, gab es nicht mit Rennradhebeln, das hast du korrekt erzählt. Wenn ich aber etwas per Funk ansteuere und nicht per Baudenzug, also nicht durch ein Kabel, der Baudenzug ist ja dadurch nicht das limitierende Faktor, und einen Impuls abzusenden für ein elektronisches Schaltwerk, das ist ja, kann ich auch einen Knopf an meinen Helm kleben, einen Funkknopf, gibt es tatsächlich die Blips, ne?
Ja, ja, ja.
Das ist dann wieder super, dass man dann sagt, okay, den Funk-Rennradschalter als nur Klick-Klick-Klick-Taste kombiniere ich mit dem Funk-Mountainbike-Schaltwerk, also ich kombiniere die Rennradwelt vorne mit dem Mountainbike-Schaltwerk hinten. Nichts anderes ist Mullet, Fukuhila. Das war mit Baudenzug bis jetzt nicht möglich. Das
bis
ist
heute.
Bis heute nicht möglich. Und jetzt ist das aber möglich durch die neue Apex-Gruppe.
Das heißt, wir haben nämlich vorne Apex-mechanische Bremshebel für das Gravel oder Rennrad.
Also diese Double-Tap-Schalthebel.
Genau, wo man dann wirklich mechanisch schaltet, hinten hoch, rechts hoch, links runter. Das kann man dann auch nicht elektronisch in der App umbelegen in dem Fall.
Nein, du hast diesen Double-Tap-Hebel. Einmal klicken und einmal weiter.
Ach so, okay. Du hast nur auf der einen Seite.
Genau, du hast nicht zwei Baudenzüge, sondern einen Baudenzug.
Stimmt, hast du recht. Ja, ja, das war mir gar nicht bewusst. Ja, ja, stimmt.
Das ist der Name Double-Tap, ne? Ja, einmal drücken, wird der Gang schwerer. Den einmal drücken, weiter bewegen, dann macht es klack, klack, dann geht's leichter.
So wie bei dem mechanischen früher. Es immer üblich war, es gibt ja... Und das ist ja jetzt das erste Mal seit Jahren, dass eine neue mechanische Gruppe vorgestellt wird, weil absolut. Force nur noch elektronisch Access, Rival nur noch Access und Apex jetzt mit einer mechanischen Gruppe. Und das ist natürlich super, super spannend, weil du erstens als Weltreisender gerne mechanisch vielleicht fahren möchtest.
Kommen wir gleich nachher
der
noch zu, ja.
Preispunkt ist natürlich super attraktiv auch, ne? Da reden wir sicherlich weit unter 1.000 Euro für die Gruppe. Wo du vorher immer auf elektronisch angewiesen warst. Und ich meine, so zwischen 1,5 und 2 für die günstigste Mullet-Einstiegsgruppe elektronisch musstest du immer bezahlen. Und jetzt werden tatsächlich Mullet auch für Räder interessant, wo man nicht sagt, ich gehe in den High-End-Bereich oder ich gehe in den Reisebereich und sonst wie. Und vielleicht auch Kompletträder, die vielleicht auch statt vorher 5.000 jetzt vielleicht irgendwie in den 4.000 oder 3.500 Euro-Bereich reinwandern, was man vorher gruppenmäßig gar nicht realisieren konnte, weil die Gruppen so teuer sind.
Wie gesagt, du hast es eigentlich schon am Anfang, der Unterschied ist einmal, man könnte es über den etwas preisbewussteren Käufer deklarieren. Das sehe ich aber, das ist ein Punkt, aber den wichtigeren Punkt ist die Leute, die danach verlangen, weil sie eine Radtour, eine lange Tour, wir kommen ja nachher zur Tour Divide, Sachen machen, wo sie sagen, möchte ich absichtlich keine elektronische Schaltung haben. Mhm. Und für die ist es ja sehr spannend.
Ja, kein Strom. Bist nicht mehr auf Strom angewiesen.
Klar. Man hat auch andere Probleme dann, ne?
Also, ja, ja, ja.
In der Regel sind mechanische Schaltungen etwas anfälliger gegen Schmutz und Dreck. Und Baudenzüge funktionieren dann natürlich super, wenn auch die Außenhülle und der Baudenzug, der durchläuft, auch flutschig sind und das halt geschmiert ist, das System. Und mit Wasser eindringen ist auch immer nicht gut in einem Kabelsystem. Aber jedes System hat Vor- und Nachteile.
Ja.
Einem elektronischen System hast du einen leeren Akku, kannst du nichts machen.
Aber bei der Divide nimmst du jetzt ein Ladegerät mit, ne?
Ich nehme ein Ladegerät, aber da können wir ja mal kurz einen Ausflug machen. Da unterscheiden sich Holger und ich, was das Fahrrad-Setup angeht. Ich setze auf voll hydraulisch und voll elektrisch. Das heißt, ich schalte elektrisch, SRAM Apex, und ich bremse hydraulisch.
Ja.
Also ganz
und
normal.
Und die Dot-Flüssigkeit ist doch eine Flüssigkeit, die du im schlimmsten Fall im Autoservice kriegen würdest, ne?
Genau, ja. Genau, die Dot-Flüssigkeit. Aber ich habe mich dafür entschieden und Holger hat gesagt, dass ich entscheidet sich für genau, Grüße Holger, na jetzt, du hörst den Podcast, ja, da möchte ich das hier auch nochmal sagen, ich freue mich schon. Holger hat aber, und ich glaube, das darf ich verraten, weil wenn er ein paar Strava-Fotos einstellt, dann können die Leute das ja auch sehen und Komoot machen wir auch. Holger möchte mechanisch schalten und nicht elektrisch schalten. Und Holger möchte aber auch mechanisch bremsen und nicht hydraulisch bremsen. Und das heißt, das macht die Gruppe nicht. Die Gruppe Apex ist für mechanisches Schalten, aber hydraulisches Bremsen. Aber vielleicht hätte er eingeschlagen, hätte gesagt, okay, den Kompromiss gehe ich ein, dann bremse ich hydraulisch. Das könnte ich mir gut vorstellen.
Was fährt er denn jetzt für eine Gruppe, weißt du das?
Auch eine SRAM, genau, aber eine mechanische.
Okay, also so eine Apex, aber nicht Mullet, sondern irgendwas.
Die gibt es so nicht zu kaufen, die musstest du halt umbauen, eine L-Fach.
Also er fährt eine Mullet, getuned über Fremdherstellerteile. Da klar. Meines Wissens muss man dann irgendwie was in den Bremshebeln austauschen.
Genau, weil der Bremshebel, er fährt ja ein mechanisches Eagle-Schaltwerk. Ja. Genau, was die Apex auch ist, ja. Also die Apex, auf dem Schaltwerk steht auch Apex drauf. Ist ja trotzdem ein Eagle-Schaltwerk, ein Mountainbike-Schaltwerk, wenn du es jetzt so siehst. Steht auch Eagle tatsächlich drauf, hatten wir noch geguckt.
Ja, ja, ja.
Und das macht der Holger auch, also schaltwerkmäßig gleich. Zu dem Zeitpunkt vor einem Jahr gab es ja die Gruppe nicht. Und dann konntest du das nur machen, wenn du einen Rennradschalthebel hast, indem du halt einen Rival-Hebel nimmst, den du halt, wo du halt die Mechanik im Hebel statt 11 auf 12 machst.
Also einen mechanischen Rival-Hebel hat er einfach benutzt.
Klar.
Okay.
Genau.
Ja, ja, da gibt es so Hacks, das gab es früher auch schon. Du konntest, glaube ich, früher schon bei der Red auch irgendwas austauschen, damit ja, die dann nochmal einen Gang mehr oder weniger oder was auch immer schaltet. Ich habe es nicht mehr genau in
Erinnerung. Man muss natürlich dann wieder sehen, das Risiko trägst du natürlich voll und ganz selber, mit was auch immer du modifizierst. Ob du dein iPhone hackst, dein Auto hackst durch Tuning oder dein Fahrrad hackst. Wenn du etwas machst, was der Hersteller nicht freigegeben hast, dann begibst du dich in eine Grauzone, wo klar ist, musst schon wissen, was du tust. Du bist dafür verantwortlich, was du machst. Aber es gab halt kein Produkt. Ja. Und jetzt gibt es dieses Produkt. Könnte sein, dass der Holger dann sagt, Mensch, da hätte ich eingeschlagen. Ne?
Okay.
Jetzt ist das zu kurzfristig. und ich habe mir vorhin, da kommen wir nachher dran, auch die Auswertung angeguckt. Bei der Tour Divide, was jetzt zu Ende gegangen ist, machen wir ganz zum Schluss noch. Aber da habe ich mir in den Auswertungen auch angeguckt, dass über 50% mechanische Schaltung hatten. Mhm. Hätte ich nicht erwartet. Ich hätte gedacht, im Zeitalter, wo wir jetzt rumtanzeln, dass vielleicht 60-40. Mhm. Nein, es sind aber über 50% mechanisch.
Du würdest auch einen zweiten Akku wahrscheinlich mitnehmen?
Ich habe drei Akkus dabei.
Brauchst du ja nur einen theoretisch und kannst dann durchtauschen und laden und so weiter, damit du nicht in die Bedrulle kommst.
Genau.
Falls du mal nicht
laden kannst. Akku ist am Schaltwerk. Ich fahre ja ein Eagle-Schaltwerk. Ja, ja. Da ist, und dann habe ich zwei Ersatzakkus dabei.
Okay.
Und das Ladegerät dabei.
Ja, ja, klar.
Aber Thema Gewichtseinsparnis am Fahrrad, puh, ich spare mir die Baudenzüge, aber habe noch zwei extra Akkus. Man muss fairerweise sagen, wir haben ja auch Shimano schön gelobt mit dem Konzept, was wir vorhin hatten, muss man aber bei SRAM auch loben. 30 Gramm wiegt der Akku, das ist auch wirklich nicht viel. Ne? Also das ist okay. Wirklich nicht viel.
Na gut, dann, wollte ich noch mal kurz ein kleines Update geben, was ich auch interessant finde, weil wir da ja selber in Bergamo vor Ort waren, die 3T Made in Italy Geschichte. Und das nimmt jetzt, so wie ich das sehe, Fahrt auf. Die Räder werden, die Rahmen werden langsam günstiger, obwohl sie in Europa produziert werden. Wir reden immer noch über 4.000 Euro plus für die günstigere Variante und für die aufwendigere, noch leichter und noch kompliziertere Carbon-Layup-Variante sind wir wahrscheinlich bei 5.000 bis 6.000. Aber wir sind nicht mehr bei 8, wie es letztes Jahr noch war. Und ich habe mir jetzt, da gab es auch das Project X als italienischen Rahmen auf dem Stand. Das ist schon sehr, sehr sexy. Das ist so ähnlich wie das Mind, wo du halt auch wirklich siehst, du siehst die Carbonstruktur, du siehst, wie es gebaut wird. Sie haben nochmal, glaube ich, 50 bis 100 Gramm Gewicht eingespart, irgendwas in dem Dreh. Ich weiß nicht mehr genau die Zahl, wahrscheinlich war es 70, 75 oder sowas. Ja, und die Kapazität, ich habe dann auch mit René da vor Ort gesprochen, die Kapazität geht hoch, wohl für 24, dass sie 5.000 Räder in Italien produzieren wollen.
Das ist aber schon krass.
Und das ist etwas, ist eine Hausnummer, wo ich wirklich, er hatte mir auch Fotos geschickt, das habe ich leider vergessen, jetzt hier reinzuposten, ich Idiot. Weil wir ja vor Ort waren und da war das ja so ein kleiner Bereich von dieser Halle, die so ein bisschen mit Produktionsstätte war. Das hat sich jetzt, ist jetzt auch vergrößert und so weiter. Also und sie haben den Prozess jetzt noch mehr im Griff und das ist schon so. Jetzt ein bisschen später vielleicht als erwartet damals, aber ist vielleicht auch Corona geschuldet. Ist es jetzt so, dass sie wirklich da das hinkriegen, so wie geplant mit ihrer neuen Fertigungstechnologie, da wirklich langsam in eine Kleinserienproduktion reinzugehen. Das ist ja immer noch keine Massenproduktion.
Naja, aber es sind schon letztendlich von den Arbeitstagen, müssen da pro Arbeitstag schon 20 Rahmen rauskommen.
Genau, und es ist, wo ich sage, ja, das sieht jetzt ja zumindest so aus, dass das funktioniert. Die Rahmen, die haben sie vor Ort gehabt. Man sieht hier auch inzwischen drin mal so ein Foto mit den Lamborghini-Farben, mit den Sondereditions. Und dass da man wirklich jetzt sagen kann, okay, da kommt jetzt mein Rahmen direkt aus Italien, ich weiß, wo er herkommt. Alles darf, also wirklich auch die komplette Produktionskette mehr oder weniger da vor Ort. Ne? Also es geht auch die Form, haben wir ja dann damals im Video auch gezeigt, die wird ja gegenüber gemacht.
Klar.
Ne? Also das ist schon sexy, sicherlich nicht. Aber das sehe ich auch als noch nicht die Preisspar-Variante. Aber wir sind auch nicht mehr jenseits von Gut und Böse bei so einem Rahmenpreis. Also wenn ich jetzt sage 4.000 plus Euro, da bin ich vielleicht 1.000 Euro teurer, als wenn er aus Fernost kommen würde. Und nicht mehr das Doppelte und Dreifache. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Und wo ich sagen muss, krass, dass sie das hinkriegen. Ich glaube auch, dass sie da, dass es auch schon eine Challenge ist. Also auch finanziell eine Challenge, das Ganze sozusagen ja investorenmäßig zu wuppen. Also wirklich, wirklich krass. Und ja, drücke ich natürlich die Daumen, dass das auch wirklich so klappt, weil das weiß man nie. Aber ich habe jetzt erste Modelle gesehen und auch wahrscheinlich wird es so sein, dass man zumindest bei den höheren Modellen auch ein bisschen individualisieren kann und sagen kann, ich möchte Bohrlöcher, ich möchte keine Bohrlöcher, in der Gabel auch dann später und so weiter. Also ein bisschen dazu, dass man seinen Namen mit einlaminieren kann. Also wird sehr, sehr spannend und da kommt sicherlich demnächst auch nochmal ein Video hier bei uns, wenn wir dann die ersten Rahmen hier haben. Und das ist dann keine Kleinserienmäßig mehr. Und dieses Project X da auf dem Stand, ich weiß nicht, ob das der eine oder andere gesehen hat, in unserem Video zeigen wir es natürlich auch mal. Das sah schon extrem gut aus. Es trifft natürlich auch meinen Geschmack, einfach ein rohes Rad zu fahren. Ne? Also habe ich schon Bock drauf. Na gut. Dann Lupine. Auch ganz spannendes kleines Produkt, was natürlich erst, die Herbst. Hätten sich wahrscheinlich auch gefreut über einen Launch im September.
Im Sommer ist Licht nicht so angesagt.
Nee, deswegen. Aber die nutzen die Zeit und die haben jetzt blendet es auch zusätzlich gerade hier hinten rein, also auch wieder eine Lampe SL Mini Max heißt die. Und es ist eigentlich eine AX im etwas kleineren Format. Und was ganz spannend ist, dass sie eigentlich genau die Bauhöhe von diesen 31,5 mm eines Lenkers haben. Also sie haben sozusagen.
Also von der Dicke, ne?
Genau, von der Dicke, so, dass es halt dann auch nicht oben und unten übersteigt, also aerodynamisch ganz gut. Ist natürlich auch wieder eine Mountainbike-Lampe, also ist sozusagen eine Ergänzung zur AX. Im Gegensatz zur SL Mono oder Mini Mono, ich komme mit den Namen auch jetzt mittlerweile schon durcheinander, die ja dann eher so der kleine Bruder von der SL AF7 ist, ist das der kleine Bruder von der AX, die halt mit den, glaube ich, jetzt aktuell 4000 Lumen, ne? Die schafft über 2000 Lumen und es hat halt einfach eine tolle Bauform. Also da, ich habe auch gesagt, mache ich gerne mal einen Test drüber. Wir bekommen jetzt auch in 3-4 Wochen, glaube ich, die ersten Lampen.
Dann musst du nachts um 1 fahren, wenn
es dann dunkel ist. Ja, wahrscheinlich nach dem Urlaub. Im August wird es ja dann um 8 schon wieder dunkel, hoffe ich. Aber es ist spannend, ne? Also für jemand, der da die A-Lampen oder die AX-Lampe und auch die SL Mini Max ist ja schon so, dass du halt da wirklich vorm Lenker viel rechts und links siehst, was ja im Trail viel wichtiger ist als jetzt auf der Straße. Und ich sehe tatsächlich die beiden Varianten, sowohl AX, SL, AF7. Die eine sehe ich mehr auf der Straße, die aber im Trail auch gut funktioniert. Und wenn du nur im Gelände fährst, bist du mit diesen AX-Lampen schon echt gut unterwegs.
Da ist der Preis aber auch ziemlich weit oben angesiedelt. Ja. Und da wird die wahrscheinlich so den mittleren Bereich preislich dann. Ist der Preis schon bekannt? Nein, ne?
Nee, den Preis, vielleicht ist er bekannt, zumindest, aber ich habe ihn auch nicht nachgefragt, glaube ich.
Ja, aber der wird dann drunter sein, natürlich.
Ich schätze mal 150 Euro drunter.
Warten wir es ab.
Genau. Dann das Cargo-Lastenfahrrad. Da hatten wir auch ein Video, das haben wir hier im Podcast, habe ich da noch gar nicht so richtig drüber gesprochen. Das ist ja was ich auch interessant für die Firma Cargo, und zwar C-A-G-O geschrieben. Die haben ja einmal dieses Lastenfahrrad, was ich hier auch schon mal im Podcast besprochen habe, was so sozusagen Long John nennt man ja die, die so ein bisschen langen Radstand haben, vorne eine riesen Kiste drauf, und das haben die sozusagen in Perfektion gemacht, indem sie gesagt haben, sie bauen da eine ja, ist das PET, ich weiß gar nicht, was es ist, so ein fester Schaumstoff ummantelte fettes Teil rein, und dann mit dem Fokus auf den Kinderschutz. Sie haben zwar auch Cargo-Varianten, wo du dann etwas nicht diese Wanne drin hast, sondern so ein anderes Teil. Und das ist schon krass. Der Mitarbeiter Yannick fährt das bei uns. Hast du auch schon gesehen, das Rad. Das ist schon extrem perfekt, was Kindertransport angeht, und vor allem extrem sicher. Die haben interne Crashtests gemacht und so weiter, wo sie einfach auch so eine Art Überrollbügel, das heißt, der Kopf ist geschützt, trotzdem kann man noch oben lenken und so. Dann sehr, sehr viel Attention to Detail, auch nicht billig, das Rad. Ich bin es auch selber gefahren, fährt sich wie ein, naja, SUV ist so ein schlecht besetztes Wort, aber eigentlich ist das SUV unter den Lastenrädern, weil es einfach jede Unebenheit wegbügelt, extrem solide sitzt, also auch in der Lenkung ein bisschen träger als so ein Cargo Factory Rad, aber auch für das, was es machen soll, perfekt so, weil es halt eben nicht so, weil es halt wirklich geradeaus liegt wie ein Brett. Und natürlich extrem sicher ist. Und dann haben die so Kleinigkeiten da eingebaut. Wenn das Lastenrad umkippt, dann ist die Wanne so konzipiert, dass das Rad nicht umkippt, sondern es bleibt schräg liegen. Es kann natürlich trotzdem über den Schwerpunkt weggehen, aber es ist unwahrscheinlich, dass das gleich passiert. Sie haben einen Tritt unten reingebaut. Da kann das Kind reintreten, ohne dass das Rad umkippt, obwohl es auch während es steht. Also viel, viele kleine Details. Das Video dazu ist auch in Arbeit, da wollen wir mit Yannick, der das wirklich täglich mit pendelt, sein Kind im Kindergarten bringt und so, also ihn auch mal vor die Kamera zerren. Da freue ich mich schon drauf. Und die haben jetzt genau das Gegenteil an Lastenrad vorgestellt, und zwar diese kompakten Lastenräder. Da gibt es ja so Muli mit zusammenklappbaren Korb, da gibt es Turn und ähnliches, also viele, viele andere Marken, die in dem Bereich auch mitspielen, wo es darum geht, ja, ich lebe in der Stadt, das Fahrrad muss in einen normalen Fahrradständer reinpassen, anschließbar sein, weil eben ich keinen Keller habe.
Eben nicht Long John.
Genau. Und die haben es zur Perfektion getrieben, das taucht hier auch, ich traue mich nicht mehr jetzt hier mit den Sachen, nachdem
weil das vorhin Ding der Fernseher eingefroren ist,
also das seht ihr hier im Hintergrund auch. Und das ist schon wirklich so, da sind sie ganz schön am entwickeln, da haben sie jetzt auch einen neuen Zubehörteil fertiggestellt. Es ist halt, es zeichnet sich dadurch aus, ich bin das Probe gefahren, du fährst das, und das Wichtige ist, du hast vor dir, auch wieder mit tiefem Schwerpunkt, kannst du eine Bierkiste und Wasserkiste oder ähnliches reinpacken, und durch den tiefen Schwerpunkt merkst du es nicht. Und das war hier so sensationell, du hattest an dem Tag, bist es leider nicht gefahren, die sind sehr kurzfristig gekommen zu uns. Und es ist wirklich krass, wir sind losgefahren, ja, Bierkiste ist drin, ja, toll, merkt man kaum. Und dann bin ich 10 Minuten damit rumgefahren mit Matze und haben Videos gedreht und hier und so und komme zurück und sage, ach, scheiße, ist ja die Bierkiste noch drin. Also du vergisst sie. Du fährst, als würdest du keine Bierkiste da vorne drin haben. Voll in den Kurven, volles Tempo, nicht vorsichtig und sonst wie, während ich selbst beim vollbeladenen Long John dann schon merke, okay, jetzt fährst du mal ein bisschen vorsichtiger, weil es schwer vorne wird. Also super interessant, und dann haben die gleichzeitig noch zwei weitere andere Anbringungspunkte. Hinten kannst du was draufladen, inklusive Kindersitz, und vorne hast du auch noch eine relativ lange Fläche, wo du was draufladen kannst. Und das seht ihr bei uns im Video auch, da haben sie jetzt ein Zubehörteil entwickelt, was du vorne draufschrauben kannst, wo sogar so eine eurogroße Kiste vorne drauf passt noch zusätzlich. Insgesamt 70 Kilo Zuladung meines Wissens plus Fahrer, und das verteilt auf verschiedene Ebenen, und das Ganze bei einem Radstand, der nicht viel größer ist als jedes normale E-Bike. Ein bisschen mehr Gewicht hat es natürlich durch diese ganzen Trageoptionen. Und trotzdem diese Agilität im Stadtverkehr voll schnell unterwegs zu sein. Also ein super, super interessantes Rad. Sicherlich nicht für jeden. Und sicherlich für einen Kindertransport würde ich immer sagen, Long John hilft alles nichts. Aber für so einen Handwerker, weil das ist auch alles diese Eurobox und Handwerksgröße, dass du da unten diese Koffer reinkriegst und die da reinpassen würden, finde ich schon super interessant. Und du kannst es halt auch in der Stadt ordentlich irgendwo anschließen und naja gut, in den Keller tragen ist trotzdem vielleicht nicht so einfach, weil du halt immer noch diese 25 bis 30 Kilo hast. Also super
gibt
spannendes
Produkt.
Gibt
es nur mit Motor, ne?
Ja, ja. Würde ich auch, ja, also ist glaube ich auch gut so. Also das Rad ist beim Lastenrad sowieso, also selten. Ein Lastenrad ohne Motor finde ich nicht doof. Ginko ist jetzt ja so ein gutes Beispiel. Ne, das fährst du ja auch ohne Motor. Das hat sich.
Aber das Rad ist auch 12 Kilo schwer.
Genau, das, nicht wiegt, 25. Das wiegt nichts und ist aber vielleicht auch nicht das Handwerkerfahrrad, sondern eher so vielleicht Bikepacking, ein paar Taschen zur Arbeit fahren. Bei diesen Long Johns und diesen ganzen Sachen, wo richtig Gewicht rein soll, sehe ich Lastenrad ohne Motor. Dann muss wirklich dein, hier in Linden, ne, wenn du wirklich einen Radius hast von 2-3 Kilometern, finde ich es gut. Also da fahre ich auch mein eigenes Lastenrad ohne Motor zum Tennis mal eben hin und zurück. Aber je länger es wird, wird es schon ganz schön zäh ohne Motor, wenn du so ein Riesengefährt durch die Gegend fährst, finde ich. Weiß ich nicht. Das Ginko gibt es jetzt ja auch mit Motor. Finde ich aber gar nicht so interessant, erstaunlicherweise beim Ginko.
Ich finde das, ich hätte fast gesagt, schade. Mhm. Ich verstehe aber auch, das ist das eingehende Gespräch, da ist der Markt, da wird Geld verdient und das ist auch, kann ich denen nicht verdenken, dass die sagen, wir bieten den Kunden ja beide Optionen, mit und ohne. Ich für meinen Teil finde es halt für das Ginko, was ist das Alleinstellungsmerkmal des Ginkos? Es ist ein, also nicht das eine, sondern eher zwei Sachen. Es hat vorne dieses hochwertig, also vollwertige 28 Zoll Vorderrad oder eben 27,5, was du möchtest. Fährt sich dadurch relativ cool und es ist halt super leicht. Ja. Also ich find's halt cool.
Ja, hier ist das Cargo jetzt im Hintergrund.
Ja, was mir natürlich, und hat kleinere Laufräder, deswegen kriegst du natürlich auch den Radstand gut hin.
Ja. Also sie haben schon das perfekt gemacht, alles auf kleinsten Raum unterzubringen. Ne, sieht man auch im Fahrradkorb, kannst du vorne dran machen.
Ja, also zum Einkaufen würde ich sagen.
Genau, Einkaufen, kleine Handwerksgeschichten. Aber es ist auch schon wieder sehr, sehr Special Interest, muss man auch sagen. Aber man sieht diese kleinen Lastenräder, auch auf der Eurobike sind sie viel Probe gefahren worden. Also das auf der Strecke hat man immer dieses etwas kleinere Lastenrad gesehen, kompakt CS.
Naja, ne? Die Parkfläche, die du für den Long John, dass du jetzt Long John sagst, sage ich die ganze Zeit Long John.
Ja, die heißen wohl so.
Für die langen,
ich habe diesen Begriff jetzt auch erst gelernt.
Für diese langen Räder, da ist Parken manchmal das Problem. Und da sie schwer sind, brauchst du halt eigentlich auch den reservierten Parkplatz.
Für mich ist das ein Garagenfahrrad.
Ja.
Du brauchst eine Garage.
Oder ein Carport oder sowas.
Carport, Garage, eher so ein Familienhaus-Ding, während die Kompakten dann in Richtung Wohnung und das geht auch. Ne? Also deswegen, also da interessant. Du hattest noch das Thema Tri-Eye, hatten wir noch.
Das sollte mein Pick werden.
Ach so.
Also, das ist mein Pick.
Naja, die hatten also das Tri-Eye ist Dan's Pick. Und die Firma Osync, ne, heißen sie. Osync. Die haben halt auch was vorgestellt, was wieder interessant war, auch einen eigenen Luftdrucksensor. Leider momentan nur in Kombination mit deren Helm und deren Display am Helm zu kaufen. Also das könnt ihr euch zumindest mal auf der Osync, O-S-Y-N-C, O-S-Y-N-C-E geschrieben, glaube ich.
Hatten die nicht auch mal Tachos?
Ja, aber die kann sein, aber jetzt haben sie halt diesen Tacho oben im Helmdisplay drin. Jetzt bin ich natürlich nicht der perfekte Ansprechpartner, weil ich ein gutes und ein schlechtes Auge hat. Und wenn ich jetzt die Brille absetze, übernimmt das gute Auge. Und ich fahre aber nicht mit Brille Fahrrad, also dann mit einer Sonnenbrille, mit einer normalen ohne Stärken. Das heißt, wenn das dann links hängt, erkenne ich nicht viel. Naja, und du hast halt die Möglichkeit, deinen Luftdruck über diesen Luftdrucksensor deinen Luftdruck anzeigen zu lassen. Ist für mich immer so ein zweischneidiges Schwert. Man weiß nicht, ab wann es die einzeln gibt. Also wenn es die einzeln gibt, glaube ich, dass das für den einen oder anderen schon eine coole Sache ist, zu sagen, okay, ich habe so einen Luftdrucksensor dran. Gleichzeitig ist es auch Speedsensor, sodass ich halt eine Doppelfunktion habe. Wir haben aber auch schon diskutiert, im echten sportiven Bereich wollen wir da sozusagen aerodynamisch einen Luftdrucksensor fahren oder nicht, weil wir haben ja auch diesen von SRAM.
TireWiz heißt
das. TireWiz, genau. Den finden wir ja auch interessant und haben wir auch schon getestet in Videos. Aber fahren tun wir es beide nicht bisher, ne?
Aus zwei Gründen. Aus den aerodynamischen Gründen und aus Gründen, dass du ja außen an der Felge ein zusätzliches Gewicht hast, so klein es auch sein mag, du hast dann halt einfach ein kleines bisschen mehr Unwucht. Und bei hohen Geschwindigkeiten bin ich kein Freund davon, dass man eine Unwucht im Vorderrad hat. Bei niedrigen Geschwindigkeiten, also im City-Fahrrad würde das völlig unwichtig sein. Aber bei hohen Geschwindigkeiten finde ich das negativ. Ein höheres Gewicht in der Narbe oder auf der Narbe. Geschwindigkeitssensoren sind ja meistens mit so einem Gummiband, ob Wahoo oder Garmin oder Sigma oder you name it, dann sind die ja meistens auf der Narbe drauf. Aber das ist ja im Zentrum dessen, was du beschleunigst. Da ist die Unwucht nicht so schlimm. Und ich erinnere mich immer noch dran, früher hatte Campagnolo Bora gegenüber von dem Ventil zwei Speichen etwas dicker gemacht, um das Gewicht auszubalancieren.
Okay.
Und das fand ich damals schon richtig gedacht, keine Unwucht zu haben. Und das wird aber heute so gut wie nicht mehr gemacht. Aber man könnte auch ein kleines Gewicht aufkleben. Tune hatte früher mal Ausgleichgewichte, die man aufkleben konnte, ne? Und das gefällt mir halt nicht. Aber jeder hat andere Sachen, die eben in der Priorität sind. Also bei mir ist ein ausgewuchtetes Laufrad ein bisschen, und auch aerodynamisch gefällt es mir nicht so gut.
Ja, ja, also es wäre jetzt auch so, Aerodynamik wäre so mein Ding, ne? Man kauft sich die teuersten Felgen und hat dann da so einen Knöppel hängen. Ja. Egal, also das Teil war jetzt zumindest so aerodynamisch geformt. Wenn man es richtig rum anbringt, dann ist es zumindest aerodynamisch ganz gut. Kleines Gewicht auch, aber das ist tatsächlich, wo ich auch so, eigentlich muss ja mein Ventil so kurz wie möglich stummelmäßig da raushängen. Oder es gibt ja sogar ventillose Felgen, aber die sind mir wieder zu unpraktisch. Also das ist so, aber trotzdem spannend, dass da ein Player mit auf den Markt kommt, und muss man sich mal angucken. Ich glaube auch, vielleicht ist es das auch so ein E-Bike normaler Marktding, wo man sagt, das muss auf dem Bosch-Display mit angezeigt werden und so. Da sehe ich das. Wir fahren ja sowieso los und pumpen auf. Also das übrigens ganz spannend, ein kleiner Sidekick zu DT Swiss, mit den Jungs hatte ich auch gesprochen. Die haben jetzt auch eine Dichtmilch auf den Markt gebracht.
Zwei unterschiedliche haben die.
Zwei unterschiedliche, eine für MTB, eine fürs Rennrad und so weiter.
Also Gravel. High und Low Pressure, ne?
Genau.
Also
für hohe. Aber für Gravel meint er auch, nimm doch lieber das High-Pressure-Ding. Und er meint da zum Beispiel, dass man da weniger nachpumpen muss. Also das ist so, da bin ich mal gespannt, will ich mal ausprobieren. Nee, und dann mit diesem Drucksensor, gibt ja auch dieses System, was Wout van Aert gefahren ist, wo wirklich eine Luftpumpe drin ist, was dann aber ja auch letztendlich nach dem Reifenwechsel nicht mehr da war. Vielleicht sind wir da auch zu sehr over the top, oder wir müssen warten, bis wirklich in der Felge eingearbeitet ist.
Das, ne? Glaube ich, dass das kommen wird. Das ist sicherlich jetzt nicht und auch nicht in ganz kurzer Zukunft, aber ich könnte mir vorstellen,
die nächsten
haben Generationen, genau, haben da einen Sensor mit, der den Reifendruck einfach an den Tacho schickt.
Auch da,
der dann auch klein ist und der dann auch nichts wiegt. Also jetzt fahre ich auch viele ältere Autos, also nicht die modernsten, aber das modernste Auto, was bei uns gefahren wird, hat halt auch diese Sensoren im Reifen. Das ist heutzutage, glaube ich, bei jedem Auto, was du heute kaufst, schon Standard, dass du da praktisch diese Drucksensoren in den Reifen hast und kannst, während du fährst, gucken, was habe ich denn für
Reifen. Ist auch in den Ventilen, ne? Aber die bauen nicht größer auf, aber es ist halt auch ein Autoventil, wo viel Platz ist, sowas reinzupopeln.
Das weiß ich gar nicht, ob es in den Ventilen ist oder praktisch auf der Felge sitzt. Ich hätte jetzt gedacht, es sitzt auf der Felge.
Aber wie wird das denn mit Strom versorgt? Auch interessant, weil ja die Tire, sowohl Tirebiss als auch das jetzt hier von Osync, ist ja mit einer Knopfzelle.
Genau.
Und das aber
wird auch eine Batterie haben.
Im Grunde musst du da ja auch eine Technologie entwickeln, die Fliehkraft nutzt, um selber Strom zu machen.
Genau, da sind wir wieder, was wir vorhin schon sagten. Mensch, dein Hinterrad dreht, wird dann nicht genug Strom erzeugt, um ein Schaltwerk zu machen, wenn das Vorderrad genug Strom erzeugt, um eine Lampe zu betreiben? Und natürlich ist die Antwort ja.
Vielleicht ist das the next big thing, wo viele Produkte jetzt kommen, wo man sagt, okay, wir koppeln uns mal von diesen blöden Batterien
und
Akkus ab.
Und vielleicht ist das genau der Talk, wo man dann mal sehen, in 5 Jahren dann sagt, ja, ist ja offensichtlich, warum hat man da so lange gewartet? Also es gibt ja viele Dinge, die, wenn die dann auf den Markt kommen, wir dann so ganz schlau uns dahinstellen und sagen, Ja, ja, ist ja offensichtlich. Das Rad dreht sich. Also diese Rückgewinnung der Energie, dass das Rad ja den Berg runterrollt, das darf doch nicht nur den teuren Luxusautos.
Ja, bei den Dynamos ist es ja schon so. Da benutzen wir es so und die Dynamos werden ja meines Wissens auch immer besser. Da gibt es jetzt wohl auch Innovationen, die ich so am Rande mitbekommen habe, dass da auch wirklich USB mitgespeist wird, eine Powerbank mitgespeist wird. Sogar theoretisch kannst du ja eine Powerbank mit einbauen. Ja. Was ja der Knaller wäre, wäre ja so ein Ding, wir bauen mal einen richtig schlauen Dynamo, der bergab sich auflädt und der sich dann diese 3 Watt, die er Leistung kostet, sich auf der Berghochstrecke und auf der Geraden wieder abschaltet. Hat aber genug Strom drin, um das Licht nochmal 2 Stunden weiterlaufen zu lassen.
Genau.
Das wäre ja so ein Ding, wo man sagt, okay, dann wird ja im Rennrad oder im Gravelbike, wo es auf jede Sekunde ankommt, auf einmal ein Dynamo auch interessant. Auch gerade hier so anbauend, wo du über Nacht vielleicht noch fahren musst.
Ja, aber denke nicht nur immer ans Licht. Das reicht ja auch manchmal, um Strom zu erzeugen, damit dein geliebtes Handy nicht versagt.
Ja. Also, naja. Was haben wir alles nicht gesehen?
Hast du ja schon gesagt. Bei Shimano, das sagen wir deswegen, weil das ja irgendwie die Spatzen im ganzen Internet vom Dach pfeifen, wann kommt eine 12-fach GRX, die haben wir nicht gesehen.
Ja, sie soll, also ich habe jetzt in irgendeinem Podcast gehört, sie soll irgendwo beim Anbauen gesichtet worden sein, aber unbestätigt, ich habe kein Foto gesehen oder irgendwas, also das kann ich nicht sagen, dann in irgendeinem australischen YouTube-Kanal von GP Lama, das Video habe ich aber nicht gesehen, deswegen kann ich auch nicht sagen, angeblich, zumindest hat das Thumbnail gesagt, es stand auf der Messe rum, irgendwo auf irgendeinem Stand aus Versehen wahrscheinlich.
Ich beteilige mich an den Gerüchten
nicht. Ich kann da auch nichts weiter
sagen. Wir haben es nicht gesehen und damit müssen wir.
Wir haben sie aber erwartet.
Das stimmt. Ja, aber wir haben auch die elektronische Campagnolo EK-Schaltung erwartet. Und der Campagnolo-Stand, der hat mich ja...
Der hat dich umgehauen, ne?
Also, Entschuldigung, es tut mir so leid, dass Campagnolo, meine Lieblingsmarke aus für Vintage und all diese ganzen Sachen, aber dieser Stand geht echt einfach gar nicht. Ein total auf dicke Hose machen, schicker Messestand mit einem drehenden Rad, mit der neuen Superrekord. That's it.
Ich glaube nicht mal die EK stand irgendwo, ne?
Das ist Campagnolo. Ey, komm, Leute, das könnt ihr nicht bringen.
Hm.
Also, ist viel Image und viel Prestige, ganz toll. Da hatte ich richtig schlechte Laune vielleicht nicht, das würde ich denen nicht zusprechen wollen, aber boah. Also, und ich habe die EK 12-fach elektronisch, 13-fach elektronisch erwartet.
Hm. Ja, da finde ich ja auch, dass das mal Zeit wird, weil das ja viele...
Ich glaube, das holt viele Leute ab.
Die EK... Immerhin haben sie ja mit der EK es geschafft, auf Komplettbikes wieder im Regal zu stehen und werden auch bei uns gekauft und werden auch gefahren und du bist es auch gefahren. Aber mechanisch ist 13-fach ja auch nicht so trivial einstellbar. Da darfst du auch keinen, ne? Das ist ja schon so, wenn du da mal musst und weiß ich nicht, da wäre ich wäre so ein Typ, aber ich bin ja generell jetzt auch mit 12-fach, wo ich sage, ja, ich finde das schon gut, dass das elektronisch ist. Das wird einmal eingestellt und funktioniert. Ne, da kann sich nicht irgendwie ein Bauenzug lenken oder irgendwas. Und 13-fach ist ja noch mehr on the edge, wo du sagst, okay, wenn du da nicht weißt, dass du unten am Rädchen vielleicht mal ein bisschen die Spannung wieder nachziehen musst.
Deine Frage war, was haben wir nicht gesehen? Das haben wir nicht gesehen. Aber das haben wir auch erwartet.
Und generell, was wir ja schon gesagt haben, die großen Innovationen von den Herstellern blieben aus.
Naja, wie gesagt, da möchte ich auch noch mal eine Lanze brechen. Die große Sache, die mir persönlich viel Freude gemacht hat, hat SRAM ja 3 Monate vorher die Hosen runtergelassen.
Ja, ja.
Na, also deswegen.
Also an dem eigentlich.
Für den End-User.
An dem Termin, wo die Eurobike hätte sein müssen.
was sagen wir denn? Der End-User, der den Samstag, Sonntag gekommen ist, der ist dann zum Beispiel auf den SRAM-Stand natürlich gerade um diese neue Gruppe rumgeschlichen. Für uns ist das halt nur ein alter Hut.
Ja, im Ginkgo haben wir das ja auch verbaut gesehen.
Ja.
Na, das war auch ganz cool.
Genko UDH-Schnittstelle.
Ja, ja, also deswegen. Also das, ja, wir müssen mal gucken, was da kommt. Am Ende sind wir natürlich mit vielen Technologien so sehr am Limit, dass man auch sagen muss, ja, das nächste große Ding kommt vielleicht gar nicht so schnell. Vielleicht ist es die Stromversorgung, die irgendwann sagt, okay, wir gehen auf Automatiken, Stromversorgung, brauchen keine Akkus mehr an der nächsten.
Na gut, aber das
SRAM
ist doch ein
Red,
schönes Fazit auch immer, für den Podcast, dass man möglichst, wenn etwas mit Stromverbrauch ist, der Strom aber durchs Fahrradfahren auch erzeugt wird, dass das eine Baustelle ist und dass wir davon wegkommen, dass wir einen Griff nehmen. So sehr ich das in dem sportiven Bereich schätze, dass ich die Entscheidung treffe, wann möchte ich wie schalten und ich möchte ja auch agieren als Athlet und machen, umso weniger möchte ich das im Alltag. Also vielleicht ist die Sache, dass der Autorennfahrer ein anderer ist als der, der sagt, pass mal auf, wenn ich diese Autobahnfahrt habe und dieses im Stadtverkehr und so, Mann, bin ich froh, dass ich ein Automatikgetriebe habe. Also das eine ist der Urban und der Freizeitbereich oder zweckgebundene Einkaufen und sowas Bereich und der andere ist dann der Fun-Faktor, ich als Sportler oder als Sportlerin.
Ja, aber trotzdem muss ich ja auch sagen, bei dieser vollautomatischen Geschichte so als kleinen Gegenpol. Ich persönlich habe ja an dem Cargo Factory Lastenrad, was mit dem ich hier pendle, habe ich ja auch die Möglichkeit automatisch schalten. Wann geht mir das auf den Sack? Ich will das selber entscheiden.
Das hast du auch deaktiviert?
Ja, eine 5-Gang Di2, die theoretisch automatisch schalten könnte. Aber vielleicht bin ich da auch zu sehr verwöhnt. Während im Auto fand ich das auch immer cool, per Hand zu schalten, aber da freue ich mich, dass ich meine rechte Hand für andere Dinge benutzen kann.
Das ist das Beste. Das ist das Beste. Beste Kommentar an diesem. Ich freue mich. Entschuldigung, Ingo. Ja, also.
Die Kaffeetasse zu halten.
Ich breche gleich zusammen. Der Knaller. Damit muss der Podcast schließen. Ich kann nicht weiterarbeiten. Ich kriege gar nicht die Kurve. Aber super. The best ever. Also ich freue mich auch über jedes Auto. Ich freue mich auch, wenn ein Auto automatisch schaltet.
Du fährst noch einen Anschalter, ne?
Sehr gut. Okay, ja. Jetzt mal kurz finden.
Na gut. Okay, wir pausieren die Sendung jetzt mal für 10 Minuten, bis Dan sich wieder eingekriegt hat. Das ist ja wie bei dem Tagesschau-Lacher früher, der nicht mehr aufhört.
Aber der ist dir auch später erst eingefallen, was du gerade gesagt hast.
Ich fand's gar nicht, find's immer noch gar nicht so verwerflich, dass ich das so gesagt habe.
Nein, aber das Kopfkino. Ja. Damit du. Ja, alles beide also, Hände am Lenkrad, damit du beide Hände am Lenkrad haben kannst.
Die Automatik am Rad, die braucht bei mir noch ein bisschen. Ich glaube, und das muss man vielleicht auch sagen, erinnere dich im Auto an die ersten Automatiken, Viergangautomatik. Und
ja, jetzt gibt es ja stufenlos sogar.
Ja, und jetzt hast du Achtgang und Synchro und stufenlos, seit Tiptronic oder was auch immer, was da nicht alles zukam. Jetzt kriegst du es kaum noch mit. Jetzt im Zeitalter des Elektroautos, die schalten ja gar nicht mehr. Also die fahren ja nur noch. Ja, sag ruhig weiter.
Nein.
Und jetzt ist es beim Fahrrad so, wo ich auch sage, 5-Gang Di2, das ist so wie 4-Gang damals im Auto, haben wir da so ein 11-Gang Kettengetriebe, was seamlessly schaltet und ohne dass du es merkst, ja, macht es wahrscheinlich auch schon Bock.
Ja.
Ne? Oder eben irgendwann die Variante, du hast hinten einen Elektromotor drin kleben, der so wie beim Auto auch stufenlos schaltet, gibt keine Schaltung mehr.
Genau, du hast das gar nicht
mehr. So und so viel Strom und so viel Leistung kriegst du, ne?
Also im Urban-Bereich bin ich da 100% abzuholen.
Ja. Nee, deswegen, also da.
Ja, sehr schön.
Codewort ist rechte Hand.
Gut, bei manchen auch die linke dann.
Ja, so. Na, beim Auto, ja.
Doch, wenn du in England bist. Wenn du in England bist.
Linker brauchst du,
ja. Wenn du in England bist.
Ja. Nächstes Thema, Tour Divide.
Ja, die ist ja zu Ende, da gibt es ja nichts mehr viel zu sagen, außer, dass das ein spannendes Ding war und dass es natürlich krass ist, was die da abgeliefert haben. Tour Divide haben wir letztes Jahr. Haben wir die letzte Folge.
Ja, aber jetzt ist ja auch die letzte Folge, bevor du da auf die Strecke gehst, deswegen kann man es ja ruhig nochmal ansprechen.
Ja.
Und war auch
spannend bis zum vorletzten Tag.
Genau.
Hast du nicht so ganz mitverfolgt, aber.
Ich habe aber mitbekommen, wer gewonnen hat und wer Zweiter und so weiter geworden ist. Und Ulrich, war das denn.
Bartholomeus hat das Bravo Rose natürlich gewonnen in 14 Stunden und ich habe die Zeit, nicht 14 Stunden, 14 Tage und 3 Stunden. Mhm. Und den Rekord von Mike Hall hat er nicht eingeholt, was dann auch wirklich Zwischendurch war er auf Augenhöhe wieder, aber was natürlich dem Wetter geschuldet war, wo natürlich jetzt sonnenklar ist, wenn die mal, also was die, da sind wir wieder bei diesen Supersportlern.
Wenn die Rotwetter haben.
Wenn die, genau. Also da ist sicherlich, ich hätte ihm das dem Ulrich gerne gegönnt, dass er den Rekord auch einholt, gar keine Frage. Ich bin natürlich auch immer so ein bisschen Mike Hall verstorben, finde ich immer noch so einen Memory-Effekt, so dass man sagt, hey, so wie so ein Gedenken, nicht Memory, sondern wie so ein, ja, so ein Gedenken halt, dass man halt sagt, er hat halt den Rekord. Von daher sind da so gemischte Gefühle. Bin mir aber auch sicher, dass dann, wenn die Leute auf dem Niveau das weiter betreiben und dann auch noch besseres Wetter haben, dass dieser Rekord fallen wird.
Ich glaube, das ist dann einfach nur Glücks und höhere Gewalt. Ne?
Klar, aber hast du zum richtigen Zeitpunkt schneefrei, hast du zum richtigen Zeitpunkt keinen Peanut Butter Schlamm?
Sind wir wieder bei Markus Weinberg, den Vortrag, den wir gehört haben. Der genau. hat einfach mal alles mitgenommen, was schlecht laufen kann. Ne? Mit Schnee am Anfang, der unerwartet war und so weiter. Also du kannst genau. da Pech und Glück haben.
Ja, und bei den Mädels hat Lea Wilcox gewonnen, die ja auch sich zugetraut hatte, auch overall zu gewinnen. Auch overall, also auch vor den Männern. Die hat auch einen Finish von 14 Tagen angegeben. Du kannst ja immer so ein Predicted Arrival angeben. Die ist jetzt 13. geworden. Die hat zwischendurch ganz schön, ich habe nicht alles verfolgt, so ein bisschen medizinischen Trouble gehabt. Und was ich auch krass finde, was Trouble angeht, wie viel halt auch kaputt geht. Und da sind wir wieder bei diesen mechanischen Schaltungen, elektronischen Schaltungen und was nicht alles für Systeme gefahren werden. Aber auf der Tour war ich auch wirklich beeindruckt, was die alles kaputt schrotten. Ne? Also wie viel Tretlager die Leute kaputt geschrottet haben auf dieser 4500 Kilometer Strecke, wo ich immer denke, Mensch, das muss doch das Tretlager halten. Nein, es hält es nicht durch.
Da freust du dich auch schon auf die
Bike-Shops? Da freue ich mich auch schon auf die Bike-Shops. Ich nehme kein Ersatztretlager mit. Also ich muss dann halt, wenn es kaputt ist, dann mal sehen, wie weit der nächste Bike-Shop. Aber allein diese Vorstellung, dass ich auf eine Bikepacking-Tour gehe und mein Tretlager wird es nicht überleben, finde ich ja total doof. Also finde ich ja, also ich würde, nein, das verstehst du falsch. Ich würde mir wünschen, dass die Qualität besser wäre von einem Tretlager, dass dieser Fall nicht eintritt. Und das ist ein Rückschritt, habe ich auch schon mal im Podcast gesagt. Diese eingepressten Tretlager und dann schlecht gedichtet und so. Mann, ich habe Tretlager, wo wir von Campagnolo reden, die sind 120.000 Kilometer gelaufen, die sind astrein, die wurden immer schön gefettet, da war dicke Fettschicht drauf und so, die sind ja nicht kaputt gegangen. Aber das ärgert mich, dass diese Pressfit-Lager halt das nicht durchhalten. Aber das ist so, dann weißt du, es wird passieren, du weißt, du musst unterwegs eine Kette erneuern, aber das nehme ich auch alles jetzt nicht mit.
Und Lee Wilcox hat jetzt 15, 16 Tage wahrscheinlich gebraucht.
Ja, ja, sie ist 13. overall geworden, ja. Ich glaube 17 oder 18 Tage.
Ja, und da sind jetzt noch einige unterwegs, ne?
Ja, ja, klar.
Also wir sind jetzt gerade die ersten ins Ziel
gekommen. Ja, ja, genau. Und ihr könnt das ja immer noch auf Trackleaders verfolgen. Aber es ist natürlich immer, Dot-Watching ist ja viel für Leute, die dann jetzt nicht Freunde haben oder Bekannte haben, die man dann trackt. Da geht es ja immer darum, na, wer kommt da als Erster an und so. Und es ist auch ein lachendes und ein weinendes Auge dabei, weil im Prinzip weißt du ja schon, die schießen sich da ganz schön ins Nirvana mit dem Schlafmangel und so eine Sache. Trotzdem habe ich es verfolgt und auch mitgefiebert, ne?
Naja, wir haben ja vorhin da kurz drüber gesprochen, wo wir uns da wirklich Gedanken gemacht haben, das ist ja noch gar nicht so wissenschaftlich erforscht, ob so ein 14 Tage Schlafmangel so gesund sind, was das längerfristige Leben angeht, ne?
Also, dass es nicht gesund ist, ist bestimmt klar, ja. Aber die Frage ist, hat das Langzeit Probleme. Bei dem einen vielleicht ja, bei dem anderen vielleicht nein, aber Studien darüber, langer Schlafmangel unter der Sache.
Wäre ja immer hochinteressant, kann ja sogar sein, dass es Benefits bringt, weil dein Körper irgendwelche Schutzfunktionen aufbaut, weil er weiß, oh, ich habe manchmal Phasen, wo ich nicht schlafen darf.
Ja. Krass finde ich die Statistiken, die wir nicht alle durchgehen können, aber eine Statistik, die fand ich dann halt auch mal ganz interessant. Alle, die da vorne so rumtouren, haben so 75%, also 3/4 Riding Movement Time, also dass das Fahrrad sich bewegt, und 25%, wo das Fahrrad sich nicht bewegt. Muss man jetzt nicht dran denken, dass das nur der Schlaf ist. Das ist ja auch jede Pinkelpause und jede Pause für was zu essen und auch am Tage, ne, wenn du dann Pause machst. Und das Rad steht und du brauchst noch ein bisschen, bis du dann deinen Schlafplatz gemacht hast und so. Das kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Riding Time 76% zu haben, ist schon krass. Mhm. Also, und das ja nicht nur einen Tag, sondern eben die 14 Tage. Naja.
Ja, und wenn du es dann in 14 schaffst.
Ja, und wie gesagt, 25% von dem Tag sind dann halt 6 Stunden, wo das Rad nicht bewegt wird.
Da sind ja auch Leute, die brauchen 20 oder 30 Tage und die haben genau das gleiche Ratio. Ja. Die schlafen ja auch nicht weniger, fahren nur langsamer.
Genau. Exaktement.
Oder schieben mehr. Oder
genau. Und ich plane ja nun viel, viel mehr Tage, aber auch viel mehr Schlaf. Hm. Also ohne Schlaf kriege ich die Sache nicht geregelt. Also mit wenig Schlaf kann ich einpacken.
Ich würde auch, also wenn ich jetzt selber auch für mich selber mal so ein Abenteuer angehen würde, egal welches, wäre ich auch so ein Typ, wo ich sage, 6 bis 8 Stunden pro Nacht muss ich mich drauf aufs Ohr hauen.
Genau.
Und dann auch gemütlich aufstehen und sonst wie. Und dann hast du immer noch 12 bis 14 Stunden, die du fahren musst.
Genau. Das ist so.
Das ist immer schon krass genug.
Das ist schon krass genug, wenn man jemandem sagen würde, pass mal auf, für die nächsten paar Wochen machst du 12 Stunden Sport am Tag, egal wie, aber du bewegst dich. Selbst wenn du jemand sagen müsstest, hier Leute, die über die Alpen wandern oder was, du musst jetzt 10 Stunden am Tag wandern gehen, dann sind die auch schon am Überlegen, finde ich das gut?
Naja, du hast halt, das ist ja dann trotzdem eine Leistung, die du vollbringst oder auch ein Abenteuer, was du machst, aber du kommst dann wahrscheinlich auch zwar kaputt und mit dem Erholungsbedarf nach Hause, aber hast nicht diesen Erholungsbedarf, also du hast ja einen zusätzlichen Erholungsbedarf, sich von dem Schlafdefizit zu erholen. Da brauchst du ja auch wochenlang und ich wäre ja so ein Typ, der sagt, ja, jetzt wochenlang keinen Sport machen oder schlafen müssen und Schlaf nachholen und den Körper wieder regenerieren, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ich will ja weiterleben wie bisher.
Wie gesagt, ich kann gar nicht über Erfahrungen da berichten, denn Schlafmangel macht sich bei mir nach 24 Stunden schon, bin ich K.O. Also bin ich stehend K.O. Also kann ich, ne?
Ja, man kann es ja trainieren, aber du hast, wie gesagt, du hast ja dann danach auch Erholungszeit, die du machen müsstest. Da hätte ich ja schon...
Ja, also eine schöne Sache und das ist ja nun der letzte Podcast, der hier vor der Sommerpause ist und dann mache ich noch ein bisschen Urlaub und dann geht's auch bei mir los. Und wahrscheinlich werde ich das ein bisschen veröffentlichen. Wahrscheinlich auf Komoot oder auf Strava und Komoot, aber ich glaube Komoot finde ich für die Reise, I don't know.
Okay, also das heißt, wir folgen dir alle bei Komoot.
Oder ich muss mit Instagram anfangen. Ja, aber fange ich mit Instagram an, das macht mir nicht so viel Spaß.
Das glaube ich nicht, dass du das machst. Sonst hättest du es schon längst gemacht.
Nicht so mal
wenn du das geil findest, hättest du es schon längst gemacht.
Oder einfach stumpf, ohne viel, einfach nur Fotos. Kann man das auch machen?
Naja, die Strecke, aber das ist ja das typische Strecke. Also sagen wir mal so, Strecke hochladen finde ich... Ja, das ist ja so das, was man noch am ehesten sagt, das ist in 5 Minuten erledigt, ein paar Fotos mit rein und fertig. Genau. Egal ob Komoot oder Strava. Strava geht ein bisschen schneller, Komoot ist, glaube ich, einfach die App ein bisschen langsamer, habe ich das Gefühl.
Ja, aber beides kann, genau.
Das ist ja dann das nächste Ding, das heißt, es kann da sein, dass mal 3 Tage nichts kommt und dann alle auf einmal.
Was ja nicht schlimm ist.
Ja, aber das wäre so was, das wäre so das wahrscheinlich, wo ich mich dann auch drauf mit mir einigen würde. Ja, so Strava hochladen, ja, und dann... kümmere ich mich um den
Oder jetzt bei mir Komoot. Also ich glaube, ich würde es eher bei Komoot machen.
Ja.
Also oder beides. Ihr könnt mir auf beiden Kanälen irgendwie folgen und dann.
Und du hast
ich habe es noch nicht entschieden.
Du hast jetzt das Rad nochmal ein bisschen leichter bekommen.
Ja, Lukas war bei mir und Lukas, es ist ja unheimlich toll. Auch hier unser Vereinsvorstand Lukas. Viele Grüße gehen raus. Der war tatsächlich bei mir zu Hause, weil er tatsächlich ein Problem mit seinem Fahrrad hatte. Und das ist aber was ganz anderes. Also das war der Grund. Und dann habe ich ihm gesagt, ich weiß nicht, was ich weglassen soll. Und dann dieses Leid, was ich irgendwie ungefragt jedem in meinem Umkreis mit teile. Und andere Leute sind schon total genervt davon, dass ich nur noch drüber denke, ich will nicht so ein schweres Rad haben und ich will nicht so ein schweres Rad haben und ich weiß nicht, was ich weglassen soll und hier und da. Ganz viele Leute haben tolle E-Mails geschrieben, also vielen Dank dafür auch. Welche, und da waren auch wirklich schöne Sachen dabei, also vielen Dank auf diesem Wege. Paar Sachen habe ich auch schon umgesetzt, zum Beispiel dieses Waschzeug. Ich habe ein Waschzeug, was für alles geht. Mhm. Also für das wusste ich zwar vorher schon, aber viele Leute haben es auch schon geschrieben. Mhm. Also mit dem du den Körper wäscht, deine Wäsche wäscht und eben auch deinen Abwasch machst.
Okay.
Also nicht dafür 3 unterschiedliche Sachen mitnehmen.
Ja, am Ende ist das ja auch wieder so ein Zivilisationsproblem. Eigentlich geht es ja nur darum, Lauge zu haben, die einen sauber macht. Ne?
Und natürlich biologisch muss das alles verträglich sein. Ne?
Ja, also, dass ja,
du da, so, und dann war der Lukas da und dann habe ich ihn, und dann, der macht auch viele Bikepacking und ist auch so ein richtiger Optimierer mit. Der war auch in Skandinavien mit und der optimiert schon ziemlich viel. Also der ist schon eigentlich der Optimierungsnerd. Komm mal her. Und dann alles hergeholt und dann, naja, so blöde Fehler, ne? Leatherman steckt noch in der Leatherman-Hülle. Was soll denn das? Weg. Wieder 30 Gramm. Ne? Meine Kopfhörer. Ja, ja. Die sind doch wasserdicht. Ja, keine Hülle so reinschmeißen. Also keine Verpackung von den Kopfhörern. Ne? Und das sind 60 Gramm, glaube ich, gewesen. Also dieses leicht.
Komische Silikonding oder was für Kopfhörer? Nee,
für die Aftershocks.
Ach so, okay.
Für die Shocks. Mhm. Ne? Also ein tolles Case, finde ich super.
Ja, nee, das benutze ich so schon nicht. Ja, ja.
Genau, und dann hat er auch gesagt, die sind noch wasserdicht, die Kopfhörer, schmeiß die so rein in die Tasche.
Ja, klar.
Und es ist ja auch egal, wenn das Produkt zerkratzt. Zerkratztes Produkt ist nicht mein Problem.
Ja.
Nicht funktionierendes Produkt wäre doof, aber zerkratztes Produkt ist mir wurscht. Ne? Also die Kopfhörer kratzen kriegen. Und lange Rede, 1000 Sachen und dann haben wir auch noch die Zeltunterlage und dieses und jenes und oben und unten und hier und da und Dichtmilch nicht zu viel einfüllen, lieber eine extra Flasche mitnehmen. Ne? Einfach weg, weg, weg und viel weg. Mhm. Und
wie viel hast du da eingespart?
Naja, ich bin jetzt, weil ich jetzt das Geheimnis ist dann auch noch, dass ich jetzt auf den Trinkrucksack gehe. Mhm. Und jetzt habe ich 4 Kilo eingespart.
Okay. Was? Also keine Flaschen mehr?
Genau, ich habe 2 Plastikflaschen am Fahrrad. Also die habe ich nach wie vor. Und das Rad, das Gewicht ist ohne Wasser.
Ne? Also, die Plastikflaschen, die wiegen jetzt ja
noch. Die habe ich trotzdem am Rad, aber gehe jetzt auf Trinkrucksack. Der hat 1,5 Liter.
Mhm.
Und bin in einmal jetzt Probe gefahren, weil ich das zu spät entschieden habe, habe ich jetzt erst eine Probefahrt. Wollte den jetzt aber auch im Urlaub mitnehmen und da also auch ein bisschen probieren. Und das ist sehr vielversprechend. Das letzte Mal, als ich Trinkrucksäcke und Trinkblasen hatte, ist 10 Jahre her. Da fand ich die ganz schön doof. Und jetzt muss ich sagen, finde ich den echt bequem. Also, ja. Ich habe.
Naja, der wird ja immer bequemer, je mehr du getrunken hast.
Das stimmt. Also, das ist natürlich auch ein schöner Effekt, dass du denkst, ach krass, ich trinke noch mal was.
Ja, ja, ja.
Aber es ist auch so, da sehe ich auch keinen Rucksack mit 4 Kilo oder so. Ne? Das sehe ich auch nicht. Das hatte ich auf der Alpenüberquerung, das hat mir nicht gefallen. Also Rucksack und viel Gewicht ist auch gar keine Option für mich.
Jetzt ist aber die Frage, warum nicht 2 Liter oder irgendwas und dann nur 1,5 einfließen. Aber falls man mal so einen 5-Tages- oder so ein weiß, man kriegt jetzt lange kein Wasser, dann
genau,
die Reserven zu haben.
Genau, der Rucksack hat eine 4-Liter Kapazität. Ich habe aber nur 1,5 Liter Blase drin. Aber das Volumen, was der Rucksack kann, sind 4 Liter. Und ich habe ja von Sawyer diese Beutel, wo man Wasser reinfüllt, gefiltert oder eben dann ungefiltert, in dem Fall ungefiltert. Und die kannst du einfach so reinschmeißen. Und wenn du die 1,5 Liter dann leer getrunken hast, kannst du dann halt wieder 1,5 Liter nachfiltern.
Ja, ich hätte jetzt gedacht, 3 Liter Blase und die nur halb voll ist die einfachere Lösung.
Jein, aber dann müsstest du sofort gefiltertes Wasser haben.
Ach, und du würdest es dann später filtern?
Genau, ich würde es dann filtern, wenn ich es dann brauche.
Okay.
Weil wenn es mal schnell gehen muss, weißt du? Einfach irgendwo, da ist jetzt einfach Wasser und ich will jetzt aber weiterfahren. Und nicht Wasser filtern.
Ja, ja, ist ja egal, ob das nun auf 2 Blasen ist, stimmt auch wieder, ja. Ja, macht Sinn dann.
Ah, so ist jetzt das Konzept, naja. Und damit wir nicht wieder das Update von meinem Equipment haben, ich bin auf gutem Wege, jetzt mit 25 Kilo hoffentlich Fahrradgesamtgewicht zu landen. Okay. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich das erreiche, dann habe ich mir persönlich gedacht, dann gönne ich mir ein paar Flipflops. Weil ich habe ja schon, abgeschaltet, keine Schuhe mitzunehmen.
Ja, ja.
Und ich würde so gern die Adilette mitnehmen, aber ich kenne jetzt ja auch alle Gewichte in- und auswendig. Was wiegen ein paar Adiletten in 45? 510 Gramm. Das ist keine Option.
Ich habe von Kork oder wie die heißen? Da hatte ich nur fürs Video mal kurz so eine Adilette in Anführungsstrichen in die Hand genommen. Die hat ja nichts gewogen.
Ah.
Da musst du mal gucken.
Okay.
Also die war jetzt zumindest, habe ich die hochgehoben und dann einfach nur, weil ich gucken wollte, ob da Klicks drunter sind.
Ach so.
Das war so eine Badelatsche und ich dachte, dann die Badelatschen mit Klicks, das wäre ja geil.
Ja.
Nee, war aber ohne Klick und ich habe die hochgenommen und dachte, krass, die wiegt ja nichts. Vielleicht ist die genau für das gebaut.
Ja, okay, gucke ich mal.
Ne?
Genau. Aber ich hätte jetzt auch so eine Schallmauer gedacht, so.
Weil das war mir so, wo ich gesagt habe, unter 100 Gramm hätte ich jetzt so
Handgefühl
gehabt.
Genau, aber Adi, also so großer Fan ich von Adilette bin,
ja, ja.
500 Gramm ist keine Option. Ne?
Aber ich meine, und das
wer hätte gedacht, dass Adiletten so schwer sind?
100 Gramm müssten auch locker machbar sein, wenn jetzt moderne, teure Laufschuhe sind ja schon unter 200. Und wenn du dann den ganzen Stoff weglässt, müsste es eigentlich...
Nee, die sind nicht unter 200. Da ist einer unter 200.
Ja, ich habe jetzt auch gesagt, der eine unter.
Ja, ja, aber du hast ja ein Paar. Also ich wollte immer noch rechts und links mitnehmen.
Ja, ja, ich hätte jetzt gedacht, dass die als Paar 200, unter 200 Gramm wiegen müssten.
Ja, die Schuhe habe ich ja schon. 400 und von Topu. Die hätte ich ja schon.
Nee, ich meine, das Paar Adiletten muss
unter. Ja, das ist ja schwerer als meine Topu-Laufpaarschuhe.
Nein, das Paar 200 Gramm.
Das Paar Adilette.
Ja.
510 Gramm nachgewogen.
Ja.
From me.
Das Paar Badelatschen Kork hätte ich jetzt gedacht, müsste unter 200 wiegen.
Ja, das erwarte ich auch.
Und dann wäre es okay.
Dann wäre es okay.
Das meine ich doch.
Ja, ja, ja.
Also nicht 200 pro Badelatschen.
Ja, 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 ja. Dann habe ich nichts gewonnen.
Nee, nee, das, also, das hast du jetzt falsch verstanden. Nee, deswegen, ja, ich glaube, dass eine unter 100 Gramm gewogen hat. Zumindest so aus dem Kopf. Musst du nochmal nachgucken.
Ja, aber das ist so, wenn ich jetzt über 25 Kilo mit dem Gesamtrad, dann bleiben die weg. Und ansonsten würde ich so, ich würde das so auf Englisch sagt man, das ist my treat. Ne, so meine kleine Belohnung, dass ich so artig viele Sachen weggelassen habe.
Die Frage, ob du sie brauchst, ne?
Ah, ich weiß nicht. Ich würde schon gerne auch mal nicht die Radschuhe anhaben.
Ja, also du kannst ja mit den Adiletten auch fahren, stimmt. Also das machen ja auch viele, dass
mit,
sie sagen.
Mit Flipflops dann,
mit Flipflops dann oder, naja, oder Badelatschen, was auch immer du dann trägst.
Nee, das so habe ich das nicht gemeint, aber ich glaube, dass ich auch nach langer Zeit in dem Radschuh auch gerne mich freue, dass die irgendwo abdampfen und ich ziehe was anderes an.
Ja. Oh.
Naja.
Da kann man wahrscheinlich da in der Gegend auch nicht so richtig gut barfuß rumlaufen. Ne?
Nee. Das, und vor allen Dingen, wenn du dir da eine Verletzung, eine Schnittverletzung im Fuß holst, dann hast du ja echt ins Klo gegriffen.
Oh.
Ja.
Die Picks.
Du hast eine neue Kamera, habe ich schon gesehen.
Ja, jetzt erstmal dein Tree-Eye hier. Das haben wir ja schon angeteasert.
Ja, ist ziemlich easy. Also ich war auch auf der Eurobike und dann Tree-Eye ist ja eine Brille, wo ein Spiegel drin ist.
Die haben wir letztes Jahr schon im Video kurz mal angeteasert.
Ja, aber die ich ja noch nie getestet habe, wo ich gar nicht weiß, ob ich die gut oder doof finde. Und vom Optischen finde ich sie nicht so sexy. Also ist sie so ein bisschen...
Vom Design jetzt.
Ja, ist halt so ein Knubbel da links in der Brille drin. Finde ich so, puh, ja, und dann trage ich auch gerne meine Oakley-Brille, weißt du, so ein bisschen verwöhntes Nachbarkind. Und dann war ich aber auf dem Stand und ich mache das kurz, weil es ja der Pick ist, denn nicht lang drumrum, du musst es fahren, ansonsten einfach, du musst das testen, ob das dir gefällt oder nicht und es wird dir gefallen. Ah, okay, habe ich mich tatsächlich überzeugen lassen.
Die haben dies ja auch irgendwas verbessert, ne? Nochmal
genau,
die optische Qualität.
Genau, ne? Da ist nochmal die Qualität von diesem Spiegel, der drin ist, ist jetzt auch deutlich besser nochmal.
Ja.
Aber das Prinzip ist ja trotzdem erstmal das Gleiche. Und dann habe ich sie, letztes Wochenende war ich mit Turnschuh-Ole, fahre ich fahren und dann habe ich auch diese Brille drauf gesagt, du siehst ja spacig aus, sagt er. Sag ich, ja, hier ist eine Brille drin, ist ein Spiegel drin und so. Und mein Fazit von dem Test, das will ich ihm geben, und wenn es ja mein Pick ist, dann kannst du dir ja schon denken, ob ich das total Käse oder total gut finde. Mein Pick ist es, in einer Gruppe fahren und insbesondere Gruppe auf Straße und also zumindest auf nicht berghoch, sondern Gruppe, flaches Terrain, must have. Also unsere Fahrt Trondheim-Oslo als Gruppe, auch nur wenn wir zu zweit waren und manchmal in der Gruppe oder was jetzt auch gerade zu Ende gegangen ist, diese Vetternsee-Rundfahrt oder würde ich noch RTFs fahren, was ich nicht tue, must have. Deswegen ist es mein Pick, finde ich ja so geil.
Weil du den Spiegel am Auge
hast. Weil du den Spiegel am Auge hast und man muss den Kopf tatsächlich so zur Seite bewegen, wie beim Auto auch, dass du in den Außenspiegel musst. Also ohne Kopfbewegung geht's nicht. Aber du musst den Kopf ja nur so ein kleines bisschen bewegen und du brauchst den nicht so bewegen über die Schulter. Gefällt mir richtig gut, kann richtig gut drin gucken. Also und vor allen Dingen diese Sachen, ist der jetzt auch noch über die Ampel gekommen oder so, brauchst du keinen Schulterblick mehr. Also finde ich halt richtig
cool.
Ja gut,
bei der RTF kannst du eh nicht umdrehen, hängst du vorne im Rad drin.
Genau, also richtig cool. Also für Gruppenfahrten bleibt diese Brille in meinem Portfolio, wo ich sage, finde ich richtig gut. wenn ich jetzt nur zu zweit im Gelände, und im Gelände ist es nicht so einfach, weil Erschütterungen ist gar nicht so einfach dann. Mhm. Ne? Also mit vielen Erschütterungen berghoch. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, der schottrige Feldweg, gar kein Problem. Mhm. Also ich rede jetzt eher von Mountainbike, Heavy Duty, da kannst du das vergessen dann. Ne? Und hat mir sehr gut gefallen und habe ich auch zu Ole gesagt, du, wenn wir in der Gruppe fahren, ist das jetzt mein neues Ding. Finde ich richtig gut.
Was sagst du jetzt zu den Leuten, ja, warum machst du dir nicht einen Spiegel an den Lenker?
Ja, das finde ich ja doof. Weil eine Sonnenbrille kann ich wählen. Mhm. Ne? Also ich fahre heute mit einer Gruppe 5 Mann fahre ich Fahrrad. Ja, ich muss mir überlegen, welche Brille nehme ich raus? Nehme ich eine Brille mit einem klaren Glas? Nehme ich eine Sonnenbrille? Nehme ich eine fotochromatische Brille? Was auch immer. Und kann ja dann sagen, ja Mensch, ist ja klar, ich fahre ja heute die RTF so und so. Dann nehme ich doch
kein zusätzliches Gewicht.
Genau, und vor allen Dingen, du kannst es heute so und morgen so entscheiden. Jetzt kann ich einen Spiegel auch heute so und morgen so scheiden.
Mach ja, der verstellt nicht. Sich aber auch wieder.
Mache ich nicht, habe ich keinen Bock.
Dagegen und verstellt. Ich habe am Lastenrad jetzt einen dran. Wie oft ich den am Nachstellen bin.
Habe ich keinen Bock drauf.
Ja, kann ich dann auch verstehen, ja.
Ja. Und du kannst den Spiegel in der Brille auch während der Fahrt ganz einfach ein kleines bisschen justieren, ne? Also no problem.
Aber der verstellt sich auch nicht wieder, nee, ne?
Verstellt sich nicht. Aber wenn du jetzt sagst, ich würde es nochmal irgendwie anders haben wollen.
Jetzt am Anfang, ne? Fürs genau. Erste. Ja, ich habe es damals nur aufgesetzt. Bei mir ist der große Nachteil, dass hatte ich ja vorhin das Thema schon mit meinen zwei verschiedenen Augen, dass genau das linke das schlechtere ist. Und da macht natürlich der Spiegel Sinn. Der macht ja nicht rechts Sinn, sondern links. Das heißt, ich habe da immer noch so das kleine Defizit, dass es dann wahrscheinlich ein unscharfes Bild erzeugen würde. Und dann finde ich es wieder nicht geil.
Aber es ist tatsächlich so, wer hat das nochmal gesagt? Du hast das doch gesagt, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht oder irgendwas? Ja, was der Bauer nicht, Thema mit der Brille, ne? Kenne ich nicht, will ich nicht, das ist will ich auch nicht probieren. Man muss schon manchmal zu Sachen gezwungen werden, sie zu testen.
Habe ich ja in dem Eurobike-Video auch kurz angeteasert, diese aufblasbaren Boots, ne, von wie heißen sie?
Hyper-Ice.
Hyper-Rise, ne? Normatec, gesagt hat, ich brauche doch nicht solche aufblasbaren Boots, diese Recovery-Boots, wer braucht das? Ist ja Quatsch, bringt doch nichts. Was ich sie dann zweimal benutzt habe und gesagt habe, ist ja geil. Da kommt demnächst auch mal ein Video wahrscheinlich, das muss ich euch mal zeigen. Also das ist schon interessant, ne? Wo man sagt, nee, nie, ne? Wofür?
Und deswegen ist ja vielleicht der Podcast noch so ein kleiner Kick-Off, wo ich sage, und ich bin auch ehrlich, die trage ich natürlich aus optischen Gründen, finde ich sie nicht so attraktiv, wo ich jetzt sage, ja, aus modischen Aspekten finde ich die nicht so, dass sie mich total auspeitscht. Und wenn ich jetzt normal mit zwei Leuten Rad fahre und fast immer nebeneinander fahre und so. Und ich habe sie auch nicht so für den Straßenverkehr, ich habe sie eher für die Mitfahrer.
Ja, spannend. Ja, ich habe einen Pick, den ich jetzt so zu 80% picken kann. Und zwar eine Kamera mal wieder, und zwar ist das die Canon V10. Die haben Canon PowerShot V10 ist die vor ein, zwei Monaten veröffentlicht worden, jetzt langsam, dass sie lieferbar wird, ist eine Vlogging-Kamera, und zwar so ein bisschen Hosentaschenformat.
Sieht aus wie Mickey Mouse.
Ja, weil ich Ohren dran gemacht habe, also diese komischen Puschel oben drauf für den Sound. Was ganz spannend ist, sie hat einen 1-Zoll-Sensor. Und einen Zollsensor in Hosentaschenformat gibt es so nicht. Das Beste bisher ist die Sony ZV-1 in dem Segment. Gibt es ja, glaube ich, auch mittlerweile eine zweite Version von. Ich habe noch die alte. Sony ZV-1 mit dem Handling auf dem Rad ist es okayisch, aber schon relativ kompliziert mit den kleinen Tasten, da wirklich zu sagen, okay, ich filme mich, während ich fahre, und dann aus der Trikottasche raus, Monitor aufklappen und so weiter. Also wenig. Immer so, dass ich dann doch sage, ich vlogge lieber mit der GoPro, weil die nehme ich raus, roten Knopf drücken, Bild kommt und aus. Dafür habe ich nicht diesen tollen 1-Zoll-Sensor, der immer eine bessere Bildqualität macht, insbesondere dann, wenn es dunkel wird. Also ich bin ja jetzt in Frankfurt mit dieser Kamera, das Video, was am Sonntag kommt, ist voll mit der gedreht, weil ich es eben testen wollte. Und was natürlich der Knaller ist, diese Aufnahmen abends in Frankfurt, blauer Stunde, es wird dunkel, wären nie so gut
mit der GoPro.
Sicherlich komme ich hier nicht an so eine Sony A7 professionelle Kamera dran, die natürlich noch weniger rauscht, aber das waren zumindest brauchbare Bilder. Mhm. Na, im Hotelzimmer hat sie wiederum dafür ziemlich viel rumgesponnen, zu hell, zu dunkel, immer mit der Belichtung. Habe ich natürlich auch nicht hundertprozentig aufgepasst. Ich hatte eine Gegenlichtsituation, also ein Licht da oben, da alle möglichen Lichter im Hotel an, Hotel. Einfach das Licht genommen, was da war, ist natürlich auch nicht ideal. Da hatte es ein bisschen Schwierigkeiten. Ansonsten, alles, was ich so gedreht habe, fand ich ganz gut. Und was, ja, und das Zweite, was ich interessant fand, war natürlich, was kommt an Sound raus. Und da muss ich sagen, soundmäßig war es okay dafür, dass ich voll in der Fahrt gedreht habe und reingesprochen habe, Kamera gedreht und so weiter, aber es war auch nicht perfekt. Also ich habe im Nachhinein jetzt für den Film am Wochenende habe ich so ein paar Tweaks gemacht, dass es sich ein bisschen voller anhört. Es hörte sich so ein bisschen blechern an. Es war fürs Vloggen okay, aber ich meine, die GoPro, aus einer GoPro holt man immer noch irgendwie ein bisschen mehr raus, wenn man da einen Windschutz drauf hat. Was den Ton angeht. Was die Bildqualität angeht, war ich zufrieden. Sie hat auch eine Image Stabilization. Das heißt, das Bild wird stabil gemacht in zwei Stufen. Für das Video habe ich jetzt die zweite Stufe genommen. In dem Augenblick verlierst du natürlich wieder was vom 1 Zoll Sensor, weil er natürlich rechts und links was wegkroppt und dafür das Bild stabilisiert. Da gibt es noch eine mittlere Stufe, die ich noch nicht getestet habe. Die kommt noch, was ich dir noch zeigen kann. Was halt auch spannend ist, sie steht von alleine, ne? Du hast das Display, du kannst vorne ins Display reingucken und sie hat hier auch noch so ein kleines Füßchen, mit der du die einfach so auf die Straße stellen kannst. Das habe ich zum Beispiel gemacht, als ich das Brompton aufgebaut habe vor dem Zug. Kamera einfach auf die Erde gestellt, mein Brompton aufgebaut. Das sind Shots, die ich sonst nicht so hätte einfach machen können. Auch mit einer GoPro nicht, hätte ja auch ein Stativ gebraucht. Also es ist ein schönes Ding in der Bedienung. Was ich schade finde, sie hat halt vorne diesen präsenten roten Knopf, ähnlich wie bei einer GoPro, drücke ich drauf, filme ich, ja, nee, hinten erst einschalten, dann drauf.
Ach so, muss zwei Knöpfe drücken.
Genau, dann drauf drücken, aber sie hat so eine rote Umrandung hier im Bildschirm, ich habe eigentlich keinen Take verloren, wusste immer, ob sie mich aufnimmt oder nicht.
Weil du den Rand siehst.
Genau. Hab auch teilweise einfach das Display hinten gelassen und gefilmt. Das ging auch gut. Dann habe ich sie so rum angeschaltet. Aber du musst einmal diesen Knopf auf der Rückseite gedrückt haben. Ne, das ist halt eine Bewegung mehr, die ich schade finde.
Preispunkt?
Unter 500 Euro. Ist für eine 1 Zoll Sensorkamera auch nicht zu viel. Sie hat eigentlich gut fokussiert immer auf mich. Also ich war immer scharf. Das war ja, es gibt ja auch die Insta in 1 Zoll.
Brauchst du so einen irre langen Arm?
Ja, brauchst du einen zu langen Arm. Das habe ich hier nicht. Ich habe eine bessere Naheinstellgrenze. Sound ist gut. Ein weiterer wichtiger Kritikpunkt, weswegen ich so auch wieder so einen halben Pick oder ein paar Punkte Abzug geben muss, Akkulaufzeit. Du hast halt keinen Akku, den du mal eben schnell wechseln kannst. Sie ist
ach, hat gar keinen Wechselakku. Nee,
sie hat gut,
das ist ja Fail.
Ja, sie hat den ganzen Vlog ausgehalten. Also es ist ja ein relativ umfangreicher Film geworden, der ist jetzt 16 Minuten lang und Rohmenge, also 55 Minuten 4K, sagen die Spezifikationen.
Und du kannst den nur direkt laden, keinen austauschbaren Akku.
Nee, du kannst aber während du lädst sie natürlich benutzen, theoretisch, ja, oder du musst sie nachladen.
Ja, aber gutes Beispiel, ich weiß, ich nerve vielleicht, aber auf der Tour die White Fail.
Nee, genau. Dafür kannst du nicht benutzen. Da brauchst du eine GoPro mit wechselbaren Akkus oder eine ZV-1, wo du auch die Akkus wechseln kannst.
Genau,
ne, wenn du
genau.
Schön, oder
aber ich verstehe, welchen User die ansprechen.
Ja. Also es ist am Ende so, ich habe tatsächlich diesmal gesagt, ich teste die aus und schicke sie sofort zurück, wenn ich merke, sie macht nicht das, was ich will. Jetzt ist es aber so, ich habe eine brillante 4K-Qualität im Dunkeln. Ich habe, wenn ich sage, ich habe kleinere Filmprojekte, dafür finde ich sie, glaube ich, perfekt. Also ich habe noch nie so entspannt mit einer 1-Zoll-Kamera während der, also wirklich, oh, da ist was, Kamera raus, anschalten, ne? Hier, da kommt die Brücke und so weiter. Also ich habe wirklich Situationen gehabt, wo ich innerhalb von 20 Sekunden das Ding oder 10 Sekunden das Ding startklar hatte. Das habe ich sonst nur mit der GoPro. Das mit der ZV-1, die hätte ich gar nicht rausgeholt. Bis ich die gestartet hätte, wäre die Situation weg gewesen.
Ja, aber das ist doch auch eine gute Information für die Kamerahersteller. Du brauchst diesen sondern dieser Only-Knopf und dann läuft das Ding.
War eine Situation, das seht ihr dann in dem Video auch, ein Auto, was fett auf dem, also die Fahrradinfrastruktur war gar nicht blöd in Frankfurt, also große Fahrradwege, aber halt natürlich ein Auto fett drauf geparkt. Ja, ne? Ja. Und da habe ich gesagt, das muss irgendwie in diesen Film mit rein. Ne? Konnte ich halt noch schnell filmen. Ja. Also ich hätte natürlich auch anhalten können und so, aber ich hatte keinen Bock. Und habe es während der Fahrt noch schnell die Kamera anschalten können. Ja. Das hätte ich höchstens mit einer GoPro so hingekriegt. Ja. Soundqualität, Windgeräusche immer gut weggenommen. wie gesagt, ab und zu ein bisschen blechern. Das konnte ich noch ein bisschen so machen, dass es sich hörbar anhört, aber halt nicht brillant. Wenn man einen brillanten Ton will, muss man sowieso so ein, braucht man halt ein Lavalier mit Windschutz, hilft alles nichts. Da ist die GoPro auch mal besser, mal schlechter. Ich glaube, da sind sie vielleicht sogar auf Augenhöhe. Und mit dem Akku muss man sich halt arrangieren, vollgeladen los. Dann kann man so einen Vlog, wie ich ihn gemacht habe, machen. Theoretisch hätte ich ja in der Bahn nachladen können. Oder dann, wenn ich eine Pause mache mit einer Powerbank. Aber das wäre es mir dann vielleicht auch nicht wert. Aber so, ich glaube, sie kommt ab und zu zum Einsatz, dass ich eine GoPro auf dem Lenker habe und sage, wenn ich dann nur weiß, ich muss vielleicht 10-mal in die Kamera sprechen, dass ich dann das Ding nehme. So wie ich die zweite GoPro aktuell auch nutze. Also Canon PowerShot V10, ich verlinke das unten, ist ja doch, ist ein interessantes Teil. Mit wechselbarem Akku hätte ich gesagt, das musst du auf deine Divide mitnehmen. Hast du eine Bombenqualität den ganzen Tag, hast trotzdem diese Convenience, mal eben so während der Fahrt reinzusprechen, aber so natürlich mit der Stromversorgung, die du da unterwegs nicht hast oder nur begrenzt hast, macht es keinen Sinn leider.
Ich habe jetzt noch einen zweiten Pick, der mir eingefallen ist, als du über diese schimpfenden Autos, die auf dem Radweg gestanden haben und so, ist mir kurzfristig eingefallen, dass den Pick kann ich ja nur jetzt sagen, weil während ich dann abwesend bin für 2 Monate oder länger, tritt das ja in Kraft. Und da ist mir gerade, ist mir das eingefallen, dass ich das gerne als Pick habe. Mein Pick ist die Stadt Paris.
Ach. Okay.
Und ich komme wegen dem parkenden Auto drauf, denn die haben doch jetzt wir haben ja Familie in Paris und die haben jetzt ja eine Umfrage gemacht, da durften dann alle wählen, ob es denn jetzt, was jetzt mit diesen E-Scootern passieren soll, die überall im Wege stehen, kreuz und quer. Und habe ich diese Synapse gerade gehabt, wo du gesagt hast, da steht das Auto auf dem Radweg und so. Mhm. Wir regen heute auch wieder, heute Morgen habe ich auch wieder, bin ich zum Bäcker, habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Da liegen diese E-Scooter, also wie hingeschmissen auf dem Radweg, wo ich denke, das kann nicht euer Ernst sein. Es kann einfach, also es ist.
Ja, das kann aber die Wutbürger sein, die nicht mögen und sowieso erstmal schon mal umtreten.
Was auch immer, aber es sind auch viele, die irgendwo abgestellt werden, wo du sagst, das war kein Wutbürger, der steht halt diagonal irgendwo komisch.
Ja, es wird ja auch gerne mal abends nach der Kneipe benutzt, ne?
Das ist so. Und deswegen gab es eine Umfrage, was machen wir jetzt mit der Situation E-Scooter? Und die Bevölkerung hat gesagt, es ist ganz einfach, was wir machen. Wir verbieten die. Das heißt, Paris ist demnächst ja E-Scooter frei. Ich glaube, am 1. August geht's los. Dann ist okay. Das alles raus aus der Stadt. Und ich
das
muss...
Das ist zu spät.
Weil du früher da bist. Dann freue ich mich darauf, dass auch mal die Bevölkerung da mitgestimmt hat, das ist der größte Schrott.
Okay. Ja, es ist nicht die erste Stadt. Es sind nicht eine andere auch schon.
Wie gesagt, ich habe es jetzt nur da durch Familie mitgekriegt.
Kopenhagen oder irgendwer, ich weiß es gar nicht. Irgendwie habe ich schon andere Städte gehört. Also das ist schon.
So, dann sollen Sie jetzt die Umfrage in Hannover möglichst schnell auch mal machen.
Frankfurt hatte extra Parkplätze dafür, also so abgesteckte Bereiche.
Dann ist das ja auch alles okay, wenn die da wieder abgestellt werden oder an einer Station abgestellt werden, aber sie mitten irgendwo im Park hinstellen oder auf dem Radfahrweg und du musst Slalom drumherum fahren, das kann es ja nicht sein.
Ja, was André
hatte. Und dann ohne Strafe.
Mit André bin ich ja Richtung Bahnhof gefahren, ich mit meinem Brompton, er hatte kein Rad und es hat sich so ein was auch immer Rad geklickt mit seiner App und er hat das dann am Bahnhof abgestellt und bei denen war es so, er meinte, ja, ich muss gucken, ob ich hier parken darf, sonst muss ich eine Strafgebühr bezahlen. Das ist eine ganz einfache Lösung, per GPS zu sagen, ja, wenn du da nicht in diesem Quadrat dein Rad abstellst, kostet es halt 10 Euro, macht das schon mal keiner mehr.
Aha.
Naja, also die sind die Leute, glaube ich, schon so Strafzettelknöllchen, haben sie keinen Bock drauf. Mhm. Ist ja so ein, wie so eine Art Strafzettel, also das ist ja eine ganz einfache Lösung. Ne, wenn man sagt, okay, park das da, wo es hin soll. Gut, ja, dann verabschieden wir uns jetzt hiermit sozusagen in den Urlaub. Bei dir glaube ich auch Urlaub, bei mir jetzt Urlaub und nach dem Urlaub, wann geht genau die Tour Divide los? August, ne? Anfang August, ne?
Ende Juli.
Ende Juli und dann für 1,5 Monate max wahrscheinlich ungefähr, ne? Roundabout. Ja, ich bin dann bis dahin wieder da, aber wir werden wahrscheinlich... wird es dann keine Podcast-Folge geben, es sei denn, wir kriegen irgendwas Spontanes hin. Wenn du mir eine WhatsApp schickst mit irgendwas Gesprochenem oder so, was man hier einspielen kann, vielleicht kann man da ja mal so eine kleine Zwischenfolge draus basteln.
Kann man ja mal machen, aber erstmal sehen, wie es überhaupt läuft.
Genau, und da versprechen wir nichts und wenn sich was ergibt, ergibt sich was, wenn nicht, dann nicht. Ja, ansonsten jetzt erstmal sozusagen die lang ersehnte Sommerpause. Danach geht es dann weiter. Ja, ich tatsächlich Paris. Paris ist sozusagen auf halber Strecke Richtung unserem Atlantikurlaub. Ich war das erste Mal nach Frankreich, oder ich war da schon mal als Jugendlicher am Atlantik, aber jetzt so das erste Mal mit Familie. Kannst ist ganz spannend. Also wir fahren Richtung Bordeaux, Lacanau heißt es. Ich muss jetzt tatsächlich demnächst mal bei Komoot gucken, was nehme ich denn mit? Gravelbike, Rennrad, Hybrid. Also es wird mein Upper, klar, aber ich bin jetzt am Schwanken, ob ich den mit dem Terra Speed fahre, dass ich alles machen kann, oder ob ich sage, ich nehme den 32 mm Conti, den ich ja auch auf Kreta gefahren bin, da bin ich auch Schotterstrecken mitgefahren. Weiß nicht, wenn da einer schon mal war und Erfahrung mit den Schotterpisten da hat, ob die sozusagen slicktauglich sind oder nicht im Sommer, das wäre ganz spannend. Vielleicht war ja der ein oder andere da schon mal. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze wird. Also mit, wie gesagt, auch Zwischenstopp in Paris und gucken.
Du hast ja jetzt Französisch gelernt.
Ja, leider jetzt auch die letzten ein, zwei Monate nicht mehr so aktiv, wie es am Anfang war. Aber ich hoffe, dass es trotzdem was gebracht hat. Ich habe ja zumindest
zum Bestellen im Restaurant wird es reichen.
Ein paar Level habe ich ja durch. Und mal gucken, was ich, die Zahlen verstehe ich auch, wenn sie langsam genug gesprochen werden. Ja, ansonsten viel erholen. Und ich weiß so, ich bin ja auch so ein Freund davon, Südtirol, da kenne ich mich jetzt mittlerweile aus, egal wo ich da hinfahre. Und da ist es jetzt so, naja, mal gucken, wie es so wird, ne? War ich ja noch nie.
Nicht, dass du nach dem Kaffee trinken jetzt mit Rotwein trinken anfängst.
Ja, nee, das glaube ich nicht, aber.
Hast du bei Kaffee auch gesagt?
Ja, aber Kaffee war ja wirklich so dreimal mal wenig und mal koffeinfrei und sonst wie. Und bei Alkohol ist ja schon so weit weg bei mir. Ich würde sagen 15 plus 16 Jahre wahrscheinlich, dass ich das letzte Mal, da habe ich schon wenig getrunken davor. Nee, das glaube ich kommt nicht mehr in die Tüte, genauso wie Fleisch nicht. Wie gesagt, mal vegetarisch ja, aber Fleisch und Alkohol bin ich mir sehr, sehr sicher. Man soll nie, nie sagen, mache ich auch nicht, aber mal gucken. Also dann
euch auch eine schöne Sommerzeit.
Ganz, ganz viele Daumen hoch nochmal für Dan und ganz viele gedrückte Daumen in die Kommentare. Ich glaube, da gibt es ein Emoji für, ne?
Was für gedrückte Daumen?
Ich meine ja. Es gibt also ein paar gedrückte Daumen in die Kommentare, dass du vor allem, ja, dass vor allem nichts passiert, ne? Dass ihr da safe unterwegs seid, safe wiederkommt. Das ist ja das Allerwichtigste, dass ihr vielleicht ein bisschen Glück mit dem Wetter habt auch, dass es nicht zu hart wird oder dass ihr es vielleicht abbrechen müsst, weil irgendwie Strecken gar nicht befahrbar sind. Das wäre ja auch scheiße. Einfach, dass ihr eine schöne Zeit habt, egal wie weit ihr kommt und was ihr da macht. Und ja, wir freuen uns. Dazu wird wahrscheinlich dann
ich plane
die
5 Stunden
Podcast-Folge, wo du uns mal erzählst, wie es war. Also dann wahrscheinlich kannst du nicht eigentlich auch eine Vortragsreise draus machen.
Ja, ja. Erstmal muss alles stattfinden und das, ich würde sagen, wenn ich in Banff bin und das Fahrrad auspacke, nichts ist kaputt, dann glaube ich es wahrscheinlich, dass ich losfahre.
Mhm. Ja,
bis dahin ist der Kopf noch
träumst
so.
Träumst du da nachts eigentlich schon von, ja, dass du auf der Strecke rumfährst? Oder
nee,
eher
nee,
so
nee, nee, nee,
das
ich,
Anreisen?
Ja.
Okay.
Fahrrad kommt nicht an. Jetzt habe ich schon aus Verzweiflung nochmal, ich hatte kein AirTag, habe ich nochmal ein AirTag gekauft, auch in den Koffer reinschmeißen. So diese ganzen blöden Sachen, die im Kopf rumschwirren, die man früher gar nicht hatte, Probleme.
Ja, ja. Du musst so einen Bikefinder auch noch mit reinschmeißen.
Der funktioniert in Amerika nicht.
Ach, okay.
Das ist ja Europa. Hm. Das dauert noch.
Ja, verstanden, okay.
Ja, aber alles so Probleme, mit denen man sich ja gar nicht beschäftigen sollte eigentlich, ne? Also,
ja, ja. Also ich fände es cool, ich fände es mega cool für alle hier, dass wenn du das bei irgendwo postest.
Ja, ich glaube bei Komoot
oder zumindest,
Strava.
Zumindest vielleicht deinen
ich gucke.
Leuten da vielleicht mal deinen Garmin-Link, die du kennst, die werden wahrscheinlich sowieso dich tracken über den Garmin InReach, schätze ich.
Den Garmin InReach habe ich familiär gelassen.
Ja, ja.
Also das.
Oder der, Freunde. Oder
also der SOS Garmin InReach, ne?
Ja, ja.
Hast du es jetzt eigentlich getestet?
Ja, ich habe ihn jetzt bekommen und habe ihn, während ich nach zur Eurobike gefahren bin, im Zug dann mal die Zeit genutzt, ihn einzurichten.
Ah ja.
Und habe ihn aber jetzt noch nicht getestet und hast du dieses beim Einrichten dieses komische Paket da geklickt, wenn der Hubschrauber kommt, dass das abgesichert ist, die Kostenabsicherungsding?
Da kannst du sehr viel Geld für ausgeben. Du weißt das, was da für eine Summe steht, ne?
Ja, es war jetzt nicht, ja, es war viel Geld, also mehr als der Monatsbeitrag. Hast du das gemacht?
Nein, habe ich nicht gemacht.
Ah. Weil das war ja so interessant, wo ich sagen würde, wenn in Amerika dann dir einer sagt, hier ist die Rechnung für den Hubschrauber. Das ist, glaube ich, habe ich richtig verstanden, ne?
Genau.
Also ich habe es nicht geklickt, weil ich ja aktuell keinen Anwendungszweck dafür habe. Genau. Wäre ich an deiner Stelle, hätte ich es wahrscheinlich geklickt. Weil wenn da irgendwie einer sagt, hier 15.000 Euro für den Hubschrauberflug.
Ja, aber das kostet keinen Hubschrauberflug. Dafür kriegst du gerade mal die Startgenehmigung.
Ach so, okay.
Kostet schon richtig Geld.
Also ich hätte jetzt ernsthaft noch mehr? Ja.
Also wenn du, wie gesagt, wenn das jetzt so ein Flug ist, der lange dauert und nicht nur 5 Minuten, dann kostet schon richtig Geld.
Okay, also wenn es um Bergrettung geht und so. Und das ist ja eine Insurance, die kannst du ja jederzeit wieder kündigen. Die ist ja dann nur für die eine Sache.
Nee, ich glaube, es ist ein Jahresvertrag.
Ja, aber dann finde ich den Preis auch nicht jenseits von Gut und Böse. Also es kostet Geld, aber das ist ja was in der großen Ordnung, wenn man so eine krasse Reise macht, vielleicht auch drin liegen muss. Keine Ahnung. Das geht ja darum, Fehlalarm, ne? Oder geht das auch darum generell, dass man...
Nee, Fehlalarm nicht. Nein, das ist einfach Rettungskosten.
Das heißt, jede Rettung muss man aus eigener Tasche bezahlen in Amerika?
Ja, du kannst ja gucken, dass du dir eine Rückversicherung, also auch der ADAC bietet dir ja auch Kostenübernahme für das und das und Rettung. Und du kannst ja bei, also Versicherungen, ne? Du kannst ja bei Tausenden von, nicht Tausenden, aber bei ganz vielen Versicherungen kannst du dir ja was raussuchen, wo sagt, das übernehmen die.
Okay.
ADAC ist auch nicht eine dumme Sache, ne? Also hier diese Platinum heißt das beim ADAC.
Ach, und dann bräuchtest du das gar nicht, bei Garmin zu klicken.
Bräuchtest du das gar nicht, aber das große Problem ist ja die Auslagen. Also, dass du ja auch manche Sachen finanziell verauslagen musst. Kannst du einfach, bis das dann, ne? Also manche Leute können ja eine
bis
Sache...
Bis der ADAC zahlt, kommst du nicht aus dem Land raus, weil du deine Rechnung nicht bezahlt hast.
Ja,
oder
du
sowas
wirst schon aus dem Land rauskommen, aber du hast ja Verpflichtungen, eine Rechnung irgendwie zu begleichen.
Ja,
und
ja.
Das kann ja schon... es darf ja nicht dazu kommen, dass du eine Rechnung nicht begleichen kannst, weil du die medizinische Maßnahme nicht bezahlen kannst.
Hm.
Also weil deine Kreditkarte diese Summe gar nicht hergibt.
Ja, ja.
Ne?
Ja, aber das sind ja Dinge, über die man gar nicht nachdenkt. Ich bin jetzt nur bei dem Einrichtungsprozess drüber gestolpert,
genau.
Und gedacht, ach du Scheiße, ja, was
genau.
Ist das denn?
Also
überhaupt?
Das ist aber ein ganz dummer Talk, wenn ich das, nicht ein dummer Talk, weil der dumme Talk daran manchmal ist ja, dass man das nicht machen will, drüber nachzudenken, was ist mir mein Leben wert. Das meine ich damit mit dummem Talk. Der Talk ist gut, aber es ist ja so ein Talk, wo ich... Boah, dem geht man ja rechts und links aus dem Wege, weil man das ja nicht haben will. Also will man das jetzt irgendwie mal sagen, das wäre mir 1 Million wert oder nur 200.000 oder sagst, das Leben ist unbezahlbar?
Ja, stimmt, die hatten ja auch Versicherungssummen da drin.
Klar.
Ja, ja.
Also ich will das aber nicht, ich die ganze Zeit weiche ich diesen Fragen so ein bisschen aus.
Ja, aber warum?
Ja, weil ich das unangenehm finde. Weil warum Fragen weicht man ja dann aus, wenn man sie unangenehm findet. Und dann muss man sie so auseinandernehmen und bauen, dass ich sagen kann, ich kann dir ja zumindest schildern, wo ich mich unwohl fühle. Und schildern kann ich, normalerweise würde ich ja sagen, mein Leben ist ja unbezahlbar, das ist jede Summe wert. Und keine Ahnung, dann habe ich so Sachen im Kopf, ja, was wäre denn, wenn du in Kolumbien entführt bist und den Führer sagen, Herr Quendler, sagen Sie mal Ihrer Frau, sie muss 100 Millionen zahlen. Ist es das wert oder ist es das nicht wert? Würde man dann besser, oder keine Ahnung, was ein Leben wert ist, ist ja etwas, was sehr, sehr unbequeme Fragen sind oder Bezifferung ist.
Ja, wegen der Versicherungssumme, bin ich jetzt da. Ich weiß, dass es da Punkte gab, das habe ich mir gar nicht so genau durchgelesen.
Genau.
Ich habe nur gedacht,
es ist unbequem.
20, 30 Euro im Monat für den Dienst, ne, je nachdem. Ich habe das.
Ah, ja, komm schon mal 70.
Ne, also für den normalen InReach-Dienst musst du ja mindestens 40 Euro, 30, 40 Euro, glaube ich, im Monat.
Ich glaube, der günstigste ist 19 und dann kommt es aber darauf an, welche Services du on top haben
ja,
willst.
Ja, ob es monatlich kündbar oder nicht und
genau,
so. Das ist relativ kompliziert. Ich habe dann das jetzt erstmal fürs Video, weil ich es ja gar nicht aktuell brauche, weil fürs Video habe ich es jetzt mal für die Firma geklickt, das war gut. 25 Euro und jederzeit kündbar oder pausierbar, wie auch immer.
Genau, und du kannst es ja auch dann takten, wenn du den Takt runterschrauben willst, also so möglichst ganz eng getaktet, dann kostet das auch mehr Geld.
Genau, also jetzt so ist, wenn ich es richtig verstanden habe, kann man meinen Standort alle 10 Minuten abrufen.
Genau.
Und wenn ich jetzt irgendjemandem diesen InReach-Link schicke, Explore, glaube ich, heißt ja auch die App, Übrigens ein Riesen-Fail. Ich habe eine andere E-Mail-Adresse bei Explore als in meinem Garmin Connect-Konto.
Ja, darf man nicht machen.
Jetzt habe ich die Explore-App auf meinem iPhone installiert, war das ganze Garmin Connect kaputt. Weil irgendwie die gegenseitig, das Garmin Connect hat gemerkt, dass ich mit der Explore-App und Connect-IQ-App war auch kaputt und sonst wie, das geht nicht.
Ja. Da, gut, dass du darüber berichtest, jetzt sind wir ein bisschen verloren in dem.
Ja, aber ist ja trotzdem spannend, bleiben wir jetzt noch kurz dabei.
Also ich möchte das abschließen, weil da brennt es richtig in mir, dass ich damit einen richtigen Konflikt habe. Ich würde ja irgendein, das habe ich damals schon, als ich über den Atlantik rudern wollte, gab es auch die gleichen Gespräche. Wie viel darf eine Rettung kosten?
Mhm.
Und das ist eine Frage, die man am besten nicht mit der Familie bespricht. Weil wenn ich jetzt der Familie sagen würde, du pass mal auf, diese Rettung darf aber nicht 2 Millionen kosten, dann ist alles im Arsch. Dann ist das ja ein Gespräch, wo dann die Familie sagen würde, die Rettung kann kosten, was sie wollen. Wir wollen ja unseren Familienangehörigen nicht verlieren. Das ist ein sehr unangenehmes Gespräch, dem ich ja am liebsten aus dem Weg gehe, aber wo ich einfach dann sage, ja, aber es muss ja irgendwo eine Grenze geben. Es muss ja irgendwo eine Grenze geben. Oder jetzt guck mal, wo dieses U-Boot da unten verloren gegangen ist, was diese Aktion.
Aber das müssen jetzt auch die Angehörigen bezahlen?
Ich weiß nicht, wer solche Kosten trägt oder ob das eine Versicherung zahlt. Wer soll denn das bezahlen? Das waren jetzt wahrscheinlich.
Das sind die Steuerzahler.
Das sind die Steuerzahler? Keine Ahnung. Also ich bewege mich ja in einem Gebiet, wo.
Also ich habe noch nie einen Krankenwagen gehört, dass jemand seinen Krankenwagen bezahlen musste.
Nee, den Krankenwagen in Deutschland
bisher. Aber macht wahrscheinlich auch die Krankenversicherung
dann. Ja, aber in Amerika garantiert nicht.
Okay.
Also wenn du denn eine hast, ja, und wenn du keine hast. Also nehmen wir diese U-Boot-Sache da, wo das da versunken ist. Das waren wahrscheinlich alles sehr, sehr reiche Menschen, die wahrscheinlich irgendwo gesagt haben, koste es, was es wolle. Aber im Mittelmeer sterben Hunderte von Leuten, die gerettet werden müssten. Und die Rettung würde nicht so viel Geld verschlingen, wie diese Rettung da jetzt für dieses U-Boot, da, was da angeleiert wurde an ganzen Sachen. Ne?
Also, aber bei einer Versicherung kann man ja sagen,
genau.
Die kann man sich ja leisten und nimmt einfach unten rechts das Teuerste, was geht und fertig.
Klar.
Weil dann kann einem keiner einen Vorwurf machen, weil mehr ging ja nicht zu versichern.
Genau. Und dann bist du ja nur dir Rechenschaft abschuldig, dass du
für
sagst,
die
Prämie ist es mir wert.
Ja.
Finde ich eine schlüssige Antwort, dann gehst du allem relativ offensiv aus dem Weg.
Ich gehe davon aus, dass man dann sagen muss, okay, ich muss diese Option ziehen, weil sonst. Ne, weil das ist so, weiß ich nicht. Naja, spannend. Nee, jedenfalls, ansonsten ist es doch so, wenn ich diesen Explore-Link verschicke, alle 10 Minuten sehen die Leute, wo sie nicht. Das habe ich bei Holger Krey im letzten Orbit
genau. Mal
so gesehen.
Mach das nur passwortgeschützt.
Weil sonst kann es jeder sehen.
Ja, also jeder, der den Link hat.
Ja, aber den muss man ja auch erstmal.
Genau.
Also entweder, selbst wenn dann einer den crawlt, dann sieht halt irgendein Fremder, wo ich gerade rumfahre.
Ist ja, aber du kannst ja auch passwortgeschützt machen. Ist das eine. Aber das ist eine schöne Sache. Das ist
nochmal eine Doppelsicherung. Link an sich, glaube ich, ist schon relativ sicher, weil man den nicht entziffern kann.
Also
zumindest
man kann
nicht
den
personenbezogen.
Nicht erraten, ne?
Ja, genau.
Du weißt, dass du den Namen von dem Link auch am Ende des am Ende kannst du den generischen Code kannst du ändern.
Mhm.
Also wenn da jetzt irgendwelche kryptischen Zahlen stehen,
aber eigentlich
dann
schade.
Kannst du hinten schreiben, wo ist Ingo.
Aber Dot-Watching-mäßig wäre es natürlich richtig geil, da einen Link sehen zu dürfen.
Das ist richtig, aber das ist die Aufgabe meiner Privatsphäre. Das
geht. Ja, verstehe ich ja auch. Ich wäre wahrscheinlich anders. Ich würde sagen, hier würde ich veröffentlichen, finde ich ganz cool, dass die Leute wissen. Aber vielleicht ist es auch Mist, wenn man sich mal 3 Tage nicht bewegt und dann ganz Deutschland bei der Polizei anruft. Der bewegt sich ja nicht mehr. Nein, weiß ich wirklich nicht, wie man es einschätzen
kann. Ja,
das
kann natürlich sein. Mensch, der Punkt bewegt sich seit 48 Stunden nicht.
Ja, oder man findet es komisch oder man sieht, die sind 2-3 Tage da geblieben. Du willst aber die Community das gar nicht wissen lassen, dass du vielleicht krank bist oder was auch immer und so. Na klar, ist Privatsphäre. Ja, hast schon recht. Wahrscheinlich würde ich es auch nicht machen. Dann lieber entscheiden, heute kommt eine Strava-Fahrt und morgen kommt eine Strava- oder eine Komoot-Fahrt hoch oder eben nicht.
Ich weiß, dass unheimlich viele Leute, die auch den Trecker rechtzeitig ausmachen, bevor sie irgendwo campen, damit nicht klar ist,
wo
sie zelten.
Stimmt. Stimmt, das muss man auch noch bedenken. Ja, hast du recht, okay, verstehe.
Jetzt in den Rocky Mountains mache ich mir da keine Sorge, dass da einer um die Ecke kommt und mein Fahrrad klauen will.
Ja. Ja gut, ja. Aber die Bären, die könnten dich.
Ah, jetzt ist der Podcast, jetzt ist der Podcast zu Ende. Schönen Urlaub euch auch, schöne Sommerzeit. Gut,
dann haben wir das Thema InReach auch nochmal hier abgehandelt. Ich teste das weiter, also ich bin ganz gespannt und gibt es auch demnächst nochmal einen Bericht. Also, dir gute Reise.
Danke dir.
Und euch gute
Komoot
Reisen.
Strava,
bis zum
da werde ich
nächsten Mal.
Komoot Strava ist, glaube ich, die beste Plattform.
Genau. Alles klar, tschüss.